Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast und auch bei David. David, wie heißt dein Kanal eigentlich? Schande über mich. Ich bin aber
dein
auch
YouTube-Kanal?
Dein YouTube-Kanal?
Keine Frage. Ich glaube, da irgendwas mit David Hoffmann. David Hoffmann TV oder sowas. Aber man findet es. Also, wenn du David Hoffmann eingibst bei YouTube, dann findet man es.
Dann findet man es.
Wenn man vielleicht auch noch im Hinterkopf hat, wie so jemand aussieht.
Genau. Schande über mich. Ich bin definitiv Abonnent von dir und du gibst in letzter Zeit ja richtig geil Gas, was mir echt gefällt. Und ich weiß aber ehrlich gesagt, ich hätte es gesagt, der Hoff oder so, aber ich weiß nicht, wie dein Kanal heißt. Ist ja auch egal. Schön, dass ihr alle da seid bei uns, bei David Hoffmann, bei egal wo, Hauptsache ihr seht uns. Und wir haben heute ein schönes Thema rausgesucht. Ich würde es, glaube ich, bezeichnen als Oldschool vs. New School. So. Wir haben ja so irgendwie gerade eine extreme Bewegung in der ganzen Bodybuilding-Trainings-Fitness-Bubble, was so ja science-based angeht und versus die alten Haudegen. Musste ich letztes Mal schmunzeln, eben wo ich in Berlin war mit Tim und Johannes Lukas und irgendwie mit dem Johnny Münster. Da sind halt zwei Welten aufeinander getroffen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen und ich finde es sehr, sehr spannend, weil unser lieber Dr. Patrick Berndt, der einzig Schlaue hier, David, sorry.
Würde ich so nicht sagen.
Für einen Doktor leider nicht.
Da tatsächlich sehr, sehr tief drin ist und das finde ich sehr, sehr cool, heute mal darüber zu sprechen. David, bevor wir loslegen, wo würdest du dich einordnen?
Ja, genau. Gute Frage. Ich bin ja eher so im Oldschool-Bereich anzusiedeln wahrscheinlich, aufgrund meines Alters und aufgrund meiner Erfahrung. Aber auch, würde ich sagen, meine Einstellung entspricht auch dem im Großen und Ganzen. Und ich bin aber nicht irgendwie wissenschaftsfeindlich, ne? Sondern was ich kritisiere oder was mir nicht gefällt, ist so dieser Zustand heute, dass du praktisch als erfahrener auch erfolgreicher Athlet, ne, wenn du hier irgendwie ein paar Mal beim Olympia warst, ein paar Mal deutscher Meister warst und so weiter, dass du teilweise schon so belächelt wirst für deine Ansichten und Erfahrungen und Erfahrungen auch im Sinne von, was ich so alles gesehen und erlebt habe und wen ich alles beim Training gesehen habe. Und das ist, finde ich, ein bisschen arg geworden, ne? Also dass man da, wie gesagt, schon so mitleidig belächelt wird, wenn man sagt, ja, es funktioniert aber so eigentlich ganz gut, wie wir es immer gemacht haben. Was wie gesagt nicht heißt, dass ich mich der Wissenschaft verschließe. In dem Sinne auch extrem interessante Konstellation. Deshalb habe ich auch direkt zugesagt, dass wir das hier machen, ne? Weil man mal mit einem Doktor darüber reden kann, der aber, glaube ich, auch aufgeschlossen ist unserer Einstellung gegenüber, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja. Aber ich habe tatsächlich, wir haben es eben kurz angesprochen, ich habe das Video gesehen mit Tim und mit Johnny und dem Johannes im Hintergrund und dir ganz im Hintergrund. Und das ist ein interessantes Thema. Und ich habe das, also manche Sachen kann ich verstehen, manche Sachen sind auch im Laufe der Zeit besser geworden. Zum Beispiel, wie man früher Diät gemacht hat, dieses ganz extreme, kein Gramm Fett essen. Und wenn 20 Gramm Fett gut sind, sind 10 Gramm noch besser. So, ne, das ist überholt und das erkenne ich auch an, das habe ich auch selbst ausprobiert, das ist tatsächlich besser geworden. Aber dieses Konzept, dass ich einfach aufhöre, bevor es interessant wird, mit Reps in Reserve, das da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich da eines Besseren belehrt werde jetzt. Das habe ich bis jetzt, konnte ich nicht verstehen.
Ja, ich finde es in beiden Seiten extrem. Ich habe es mit Patrick schon mal davon gehabt. Weil das ist ja so das eine Extrem, du hast so Lager, ich greife jetzt mal oben ins Regal, Heiko Kalbach, ja, der halt irgendwie definitiv ein krasser Bodybuilder war, aber wo ja keiner, der halt irgendwie nicht ein krasser Bodybuilder war, nichts zu dem Thema sagen darf, so sinngemäß, ne? Weil die sind ja eh alle nur Lauchs und du siehst aus wie ein vollgeschissener Strumpf, also halt dein Maul so, ne? Und die andere Seite eben, wie du gerade sagst, wo halt dann wirklich irgendwelche Lauchs, die halt wissenschaftlich scheinbar fundiert sind oder scheinbar Ahnung haben und dann halt so tun, als wüssten die Alten alle gar nichts und die haben alle nur Glück gehabt und es war nur Genetik und die sahen trotz ihrem Training so aus, ne? Und wahrscheinlich wie immer im Leben wird irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegen und das finde ich schon mal sehr, sehr interessant, eben hier auch gerade auch mit Patrick zusammen zu erörtern.
Du hast eigentlich schon vorweggenommen. Eigentlich können wir jetzt aufhören. Was liegt in der Mitte?
Woran ich mich noch erinnere, David, also ich wüsste gar nicht, wo ich dich hinstecke, in welche Seite, weil ich habe ja mit dir auch schon trainiert und so. Du trainierst jetzt, wenn wir mal wieder bei Heiko Kalbach bleiben, auch nicht so. Also du trainierst ja schon immer auch sehr sauber. Du warst jetzt auch nie der Riesengewichteklopper und so. Du hast ja, also schon schwer, aber nicht übertrieben schwer, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit dir, ich glaube, als du bei mir gepennt hast hier vor Jahren beim Fotoshooting, wo du auch gesagt hast, du bist nicht so der Experimentierer, sondern du hast halt so dein Ding, was für dich funktioniert und immer funktioniert hat. Beim Essen ja ein Stück weit auch, wo du sagst, ich esse halt einfach monatelang Tatar und Reis und dann reduziere ich Tatar und Reis ein bisschen oder nehme mehr, wenn ich halt merke, es geht in die falsche Richtung. Also du bist ja schon da sehr immer konstant mit einem sehr ähnlichen Trainingskonzept unterwegs gewesen, oder? In deiner aktiven Karriere. Du hast nicht so viel experimentiert, wenn ich mich an diese Unterhaltung erinnere. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das stimmt durchaus. Also ich habe eigentlich zu 95% meiner Trainingskarriere bis jetzt immer Fünfer-Split gemacht, ne? Eigentlich alles einmal die Woche gemacht. Und ich habe so gut wie nie mit irgendwelchen Gummibändern gearbeitet, was heute Pflicht ist. Ich habe ganz oft die Maschinen einfach so benutzt, wie sie gedacht sind. Ne, also ohne noch 7 Griffe da dran zu hängen und mich rückwärts kopfüber reinzusetzen, hat auch gut funktioniert. Und über die Jahre, der Erfolg gibt dir irgendwo recht, ne? Du machst halt Sachen und die funktionieren und dann behältst du die bei und hier und da, klar, probierst du mal was, probierst mit einem anderen Wiederholungsbereich sowas oder dann hat man mal probiert, Schwächen auszugleichen, indem du halt einen Muskel zweimal die Woche machst oder sowas. Oder mal die Reihenfolge verändert im Training, um gewisse Sachen zu priorisieren. Aber im Großen und Ganzen stellt sich halt irgendwann raus, was ziemlich gut funktioniert, ne? Und dann bleibt man halt dabei. Was nicht heißt, dass jetzt eine Karriere von mittlerweile 30 Jahren, klar hätte man da vielleicht an einer oder anderen Stelle optimieren können und vielleicht ja erfolgreicher sein können.
Das weiß man ja nie, das ist ja das Blöde daran.
Du weißt genau, ja nicht, aber so falsch kann es halt nicht gewesen sein. Ne?
Ja. Offensichtlich, ja.
Und weil du gerade gesagt hast, zweimal die Woche Beine zum Beispiel, das ist jetzt ja was wir uns mal so rausnehmen können. Also die Theorie, ich habe eine schwache Muskelpartie und ich trainiere dir mehr, um mehr zu erreichen. Das widerspricht ja schon so mancher heutigen Theorie, Thema Muskelschaden, Thema Regenerationszeit, ne? Gerade bei Beinen, große Muskulatur. Da würden jetzt viele sagen, um Gottes Willen, also aus der heutigen Brille, also jetzt nehmen wir mal, sorry, Johannes Lukas, scheiße, wenn er das sieht, wird er mich das nächste Mal verprügeln. Aber jetzt wahrscheinlich ein Johannes würde jetzt aufschreien, wenn du jetzt sagen würdest, der Johnny soll jetzt, um seine Quadrizeps zu verbessern, die zweimal die Woche trainieren. Da würde der wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, viel zu viel, kriegt er nicht wegregeneriert und so weiter. Hatten das damals bei dir funktioniert? Also hast du mit mehr Training mehr erreicht oder hast du dann irgendwann gemerkt, eigentlich nicht?
Also mit mehr, also man sagt ja, wenn du mehr vom Falschen machst, ne, dann wird es nicht unbedingt besser. Ich sage auch eigentlich, wenn du zweimal die Woche Beine trainieren kannst, dann hast du wahrscheinlich keinmal richtig Beine trainiert, weil das hält man tatsächlich nicht aus, ne? Zumindest wenn man eine gewisse Muskelmasse und eine gewisse Kraft hat, würde ich sagen, das hältst du kaum aus. Gibt es natürlich auch andere Beispiele, ne? Also Roland Cierlock hat früher zweimal die Woche 36 Sätze Beine gemacht. Mega Beine gehabt, ja.
Heftig, und ja.
Diätmäßig nach heutigen Maßstäben auch alles Mögliche falsch gemacht. 8 Beutel Reis gefressen, 2 Kilo Pute und sonst nichts so ungefähr. Hat irgendwie funktioniert, wobei, da muss man halt auch sagen, ne, Anfang jetzt, wenn man Anfang 20 ist, dann kann man auch andere Sachen machen als später vielleicht. Ja, also wenn du Beine richtig trainierst, meiner Ansicht nach, dann kannst du das nur einmal die Woche machen. Und ich habe, gerade was die Beine angeht, habe ich lange auch versucht, einfach noch mehr zu machen, noch eine Übung, den Winkel auch noch. Und ich würde sagen, ich habe noch mal ein Fortschritt in der Beinentwicklung gemacht, nachdem ich das wirklich radikal reduziert habe vom Volumen, aber die Intensität wieder krass hochgeschraubt habe. Mhm. Und auf definitiv das Gegenteil von Reps und Reserve gemacht habe. Ne? Also der Wendepunkt war sozusagen, das kann ja jeder nachsehen, das ist eins der meistgesehenen Bodybuilding-Videos überhaupt, das Beintraining mit Tom Platz halt. Und ja, da waren jetzt auch keine wahnsinnigen Tricks dabei, sondern der hat mir einfach wieder gezeigt, wo das Limit ist. Nicht da, wo ich zu dem Zeitpunkt mir das eingerichtet hatte. Ne? Und hat mich auch dazu bewogen, mehr Wiederholung zu machen. Das war auch wieder ein anderes Thema, wobei meine Theorie ja ist, wenn du im höheren Wiederholungsbereich trainierst, dann kommst du halt noch näher an die Erschöpfung, weil die Schritte einfach kleiner sind. Ne? Ich kann mich da näher rantasten, als wenn ich jetzt gerade Beintraining sehr, sehr schwer mache, Kniebeugen. Und das hat nochmal einen Unterschied gemacht. Ja. Aber einfach zu sagen, ich mache jetzt das Doppelte von dem, das, glaube ich, funktioniert nicht.
Würde ich jetzt gleich mal gerne Patricks Meinung zu hören. Meine, also ja, ich würde dir zustimmen mit den leichten Wiederholungen, aber nur, wenn du die richtige psychische Einstellung dafür hast. Also ich würde behaupten, für viele Leute, die nicht diese Leidensfähigkeit mitbringen, nenne ich es mal, wie du jetzt als Profisportler, dann wirst du mit einem leichten Gewicht bei so einer Verbundübung wie Kniebeugen dich wahrscheinlich sogar schwerer tun, an ein relevantes Limit ranzukommen. Wenn du aber natürlich die psychische Stärke dafür hast und bereit bist, durch den Schmerz durchzugehen, dann stimme ich dir zu, ja. Und das ist ja wieder eigentlich schon ein gutes Beispiel dafür, dass es halt, du nicht einfach festmachen kannst, schweres oder leichtes Gewicht ist besser, sondern was machst du denn damit und was bist du für ein Typ und bist du in der Lage, dann eben trotzdem nah ins Muskelversagen ranzukommen oder komplett ins Muskelversagen oder nicht, ne? Von welcher Seite wollen wir anfangen, Patrick? Wir schwurfeln schon lange rum. Was sind denn so die Dinge, vielleicht David, für dich als Frage, was sind denn die Dinge, die so gesagt werden, die dir so am meisten aufstoßen oder wo du sagst, ja, also wenn wir mal dieses Reps in Reserve-Thema nehmen, wie wird denn das von manchen Seiten deiner Auffassung nach kommuniziert? Also was wird da so gesagt, was wir mal betrachten können mit Patrick?
Also ich hab mich da nie so intensiv mit befasst, weil das schwirrt halt so rum, man nimmt es immer wieder mal wahr. Jetzt habe ich, wie gesagt, kürzlich dieses Video gesehen und ich hab das Konzept, also kommt nicht durch bis zu mir, was das bringt, wenn ich einfach vorher aufhöre, ne? Weil mein Konzept war immer, ich muss einen Reiz setzen, der den Muskel praktisch zum Wachstum zwingt. Und von der Logik her ist das für mich ein Reiz, wo der Muskel, das Gehirn, Rückenmark, wer auch immer, merkt, hier muss eine Leistung abgerufen werden, die nicht da ist. Und dementsprechend muss ich mich anpassen. Und wenn ich 2, 3 Wiederholungen vorher aufhöre, was ja noch die Frage ist bei vielen, ob es dann nicht am Ende 7 Wiederholungen sind, die sie vorher aufhören. Ne?
Danke, ja.
Ja. oder so. Ja. Dann sehe ich nicht, wo dieser Reiz herkommen soll. Warum soll der Muskel wachsen, wenn er spürt, okay, da war noch Luft, ich bin stark genug.
Ja, also kann ich gerne ein paar Sachen zu sagen. Also grundsätzlich erstmal, um Muskelwachstum auszulösen, wie du es gerade angesprochen hast, braucht der Muskel, oder genauer gesagt die Muskelzelle, einen Reiz, der ist ziemlich gesichert mittlerweile, mechanische Spannung. Das heißt, jede Muskelfaser im Zielmuskel muss halt am Ende des Trainingssatzes rekrutiert worden sein, vom zentralen Nervensystem durch einen Innovationsimpuls. Das heißt, das Ding, das muss kontrahiert haben, dann erfährt es mechanische Spannung. Und wenn jede Muskelfaser im Zielmuskel mechanische Spannung gespürt hat, erfahren hat, dann wird dort auch Muskelproteinsynthese getriggert. Ja? Die Frage ist, wie erreicht man das oder wie stellt man das sicher, dass das am Ende von einem Trainingssatz so ist? Und da hast du jetzt auch eigentlich schon vorgegriffen, weil es ist nämlich bei verschiedenen Lasten ein bisschen unterschiedlich. Was bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel 90% von deinem Squat 1RM Kniebeugen machst, dann musst du nicht so nah ans Muskelversagen rangehen, weil relativ früh in dem Satz, also schon ab der 3., 4. Wiederholung, schon alle Muskelfasern im Zielmuskel, nehmen wir mal einen Quadrizeps und Gluteus, rekrutiert wurden. Das heißt, die sind schon unter mechanischer Spannung. Und mit jedem weiteren Satz kommt noch so ein Ticken dazu, aber da hast du das Gros eigentlich schon erreicht. Anders ist jetzt, wenn du zum Beispiel versuchst, einen Satz mit 25 Wiederholungen Kniebeugen zu machen. Das haben wir schon in einer anderen Folge mal thematisiert. Das ist ermüdungsabhängige Rekrutierung von Muskelfasern. Wenn du eine leichte Last nimmst, musst du viel näher ans Muskelversagen rantrainieren oder idealerweise sogar bis ans Muskelversagen, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, am Ende eintritt, nämlich dass am Ende alle Fasern rekrutiert wurden und unter Spannung stehen. Das heißt, so eine Pauschalantwort mit du musst nicht bis ans Muskelversagen trainieren, ist eigentlich schon nicht mehr so ganz wissenschaftlich korrekt. Nämlich bei leichten Lasten musst du rangehen, um einen optimalen Hypertrophie-Stimulus zu setzen. Und bei sehr schweren Lasten musst du es dafür halt eben eher nicht. Gibt es auch eine schöne Studie, die können wir auch runterpacken, von Lasevicius aus 2022. Die hat nämlich genau das untersucht. Ja. Genau, also mechanische Spannung auf allen Fasern des Zielmuskels. So, wenn du eine leichte Hantel nimmst, musst du sie halt hochheben, bis du sie nicht mehr hochheben kannst. Und wenn du eine sehr schwere Last nimmst, dann hebst du sie hoch, bis vielleicht eine Wiederholung oder zwei davor. Und da hast du auch schon einen schönen Punkt eigentlich angesprochen, weil diese Untersuchung, also es wird oft ja mit wissenschaftlich fundiert und so weiter beworben, auch in Influencer-Videos auf Social Media oder sonst wo. Die Frage ist, wird das denn im Studio tatsächlich so reproduziert, wie es untersucht wurde? Weil in so einer wissenschaftlichen Untersuchung, die gut standardisiert sind, dann steht da halt neben dem Trainierenden in der Beinpresse ein Testleiter, der den am Ende anschreit, damit er auch wirklich bis zum Schluss trainiert, bis er halt in der Konzentrik der Wiederholung versagt. Ja, das ist ja das, was wir als Muskelversagen so definieren. Und wenn man jetzt mal so den Blick Richtung Fitnessstudios, Trainingseinrichtungen oder sonstige Orte, wo Hanteln rumliegen, einfach mal guckt, wer von den Trainierenden, die glauben, am Muskelversagen zu sein, sind denn tatsächlich am Muskelversagen? Ja, wie du gerade gesagt hast, die glauben, sie sind bei Reps in Reserve 2, aber eigentlich sind sie bei Reps in Reserve 7. Ja, und wenn man die reine wissenschaftliche Seite nimmt, wo die Leute wirklich auch kontrolliert bis zum Versagen trainiert haben, versus eine andere Gruppe, die kontrolliert bis zum realen Reps in Reserve 2 trainiert haben, dann ist zumindest so bei Orthonormaltrainierenden eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Aber wir reden hier jetzt auch nicht vom Hochleistungsbodybuilding mit anderen Regenerationsbedingungen, mit anderen Zielsetzungen, wo die Top 1-2% der Hypertrophie vielleicht noch echt das Tünglein an der Waage sind, sondern die meisten Studien, die wir haben, die sind halt bei, ich nenne es mal Otto-Normal-Trainierenden. Und das ist auch so ein Punkt, der mich da stört bei vielen Influencer-Aussagen, weil einfach so ganz generisch mit der Wissenschaft argumentiert wird oder mal kurz irgendwie eine Studie genannt oder eingeblendet wird, wo man vielleicht selbst nur den Abstract gelesen hat, ohne mal genau zu hinterfragen, was wurde denn da untersucht und ist das, was untersucht wurde, überhaupt jetzt auf die Realität im Studio übertragbar? Bevor ich jetzt zu lange rede, gebe ich euch jetzt nochmal die Gelegenheit, was dazu zu sagen.
Die erste Frage, die mir eingefallen ist.
Mir fällt auch eine ein, aber du darfst sie ja.
Es ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass Bodybuilder dickere Beine haben als Powerlifter.
Die Frage wollte ich auch stellen.
Und in der Regel machen Bodybuilder ein höheres Volumen, höhere Wiederholungszahlen, kürzere Pausen. Und Powerlifter, wenn es nur um die mechanische Last geht, ja, eigentlich mehr, oder?
Darf ich raten, woran es liegen könnte, Patrick, bevor du antwortest? Und dann kannst du sagen,
ja gerne.
Mangelnde Volumen bei den Powerliftern. In Summe dann, oder?
Ja. Ha! Ist auch eine völlig andere Zielsetzung. Also für einen Powerlifter ist ja Muskelhypertrophie eigentlich nur ein temporäres Tool, damit er die Gewichtsklasse, in der der Powerlifter antreten will, mit möglichst viel Muskelanteil ausfüllt. Ja, also wenn du jetzt in der 93er Klasse antrittst und wiegst genau 93 Kilo, aber hast einen Körperfettanteil von 20%, wirst du wahrscheinlich gegen einen anderen verlieren, der das gleiche Gewicht mit 10% Körperfett hat. Ja, von daher hat das bei denen im Großteil der Saison und der Trainingssaison eigentlich gar nicht so einen riesen Stellenwert. Wird halt einfach als Werkzeug eingesetzt, Hypertrophietraining. Daher ist es auch ganz logisch, wenn jemand nur geringe Teile des Jahres darauf verwendet, tatsächlich Muskelwachstum zu optimieren oder maximieren, wenn man so will, reden wir lieber von optimieren, dann wird er logischerweise am Ende des Jahres weniger Beinmuskelwachstum gehabt haben, als jemand, der 12 Monate im Jahr darauf verwendet, seine Muskulatur optimal zum Wachsen zu bringen.
Aber haben wir nicht eben gesagt, dass die die schwere Wiederholung mehr Muskelwachstum bringt.
Ja, sie rekrutiert halt mehr Fasern. Setzt damit früher den Reiz, aber dadurch, dass ein Powerlifter eben viel weniger Volumen trainiert, also weniger Sätze, die Pausen länger macht, mehr eben auf diesen Kraft, also viele Fasern auf einmal ansteuern möchte, um eben viel Kraft zu entwickeln, hat er nicht so den Fokus auf dem Hypertrophie-Reiz. Also der hat dann mal Phasen, wo er Hypertrophie-spezifisch trainiert, eher wie ein Bodybuilder, was der Patrick gerade gesagt hat, aber das eigentliche Ziel ist halt, stark zu werden. Und stark werden ist halt eine Fähigkeit, die nicht
unbedingt... Nee, das Ziel ist mir klar.
Nee, ich glaube, ich muss es nochmal kurz...
ja, bitte.
Kurz nochmal auseinanderdröseln, weil Volumen und Rekrutierung jetzt erstmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Also, wenn ich mit einer leichten Last, also ich kann 100 Kilo Bank drücken und starte mit 50 Kilo, ja, dann werden am Anfang nur relativ wenige Muskelfasern im Zielmuskel überhaupt angesteuert, um die Kraft zu erzeugen. Und dann ermüden die irgendwann, dann werden die nächstgrößeren motorischen Einheiten, also die nächsten Fasern dazugeschaltet, bis die ermüden, dann werden wieder die nächstgrößeren zugeschaltet, bis die ermüden. So, und das geht so lange, bis ich am Muskelversagen bin. Und sie wird quasi häppchenweise immer mehr von dem Muskel rekrutiert, zur Arbeit gezwungen, bis am Ende des Trainingssatzes idealerweise auch alle Fasern des Zielmuskels unter Spannung stehen. Nehme ich jetzt aber ein ganz schweres Gewicht, nochmal, ich kann 100 Kilo Bank drücken und nehme 90 Kilo, dann ist dort voraussichtlich ab der ersten, aber spätestens ab der zweiten oder dritten Wiederholung schon der gesamte Muskel rekrutiert, weil der halt einfach alle Fasern gleichzeitig benutzen muss, um das Gewicht nach oben zu drücken. Ja? Und deshalb geht's weniger drum, nehme ich jetzt eine schwere oder eine leichte Last, sondern sind am Ende des Trainingssatzes mit egal welchem Gewicht alle Fasern rekrutiert worden, damit mechanische Spannung gewirkt hat. Und mittlerweile ist man ja auch, weil das Thema Volumen jetzt aufkam, ist man ja weg davon, das Volumen in Kilo oder in Tonnen zu zählen, sondern man zählt mittlerweile eigentlich nur noch die stimulierenden Sätze. Also wenn man das, was wir vorhin gesagt haben, in jedem Satz erfüllt, am Ende des Satzes wären alle Fasern rekrutiert worden, dann zähle ich nur noch die Sätze pro Muskel pro Woche. Ja, und so ein Powerlifter wird dadurch, dass er halt viel mehr Wert auf Technik legt, viel mehr, viel weniger Varianz auch in der Bewegung benötigt, um in seiner Disziplin gut zu sein.
Also macht er 4 Minuten Pause zwischen den Sätzen, da machst du ja 3.
Genau.
Sätze, David, weißt du, das sind die
richtig
Volumenunterschiede dann.
Naja, aber also, wenn wir sagen, der mechanische Reiz ist der Wachstumstreiber und der Powerlifter erreicht den mit 2 Wiederholungen und ich mit 15, genau, dann müssten ja am Ende beide gleich viel Muskeln haben.
Aber das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen.
Aber du
aber,
15 Sätze und er halt nur 5.
Exakt. Du machst halt viel mehr Volumen, viel mehr Sätze pro Muskel pro Woche.
Du hast dann öfter den Reiz sozusagen.
Mhm.
Pro Training, ja, ne? Also wenn du jetzt ein Brusttraining von dir anguckst, wie viele Sätze machst du im Brusttraining als Beispiel, so typisch mit den verschiedenen Übungen?
12.
So, 12. Und ein Powerlifter macht halt wirklich, also ich kenne einige Powerlifting-Pläne und der Patrick auch, ist auch so Hobby-Powerlifter, auch wenn man es uns nicht ansieht, was ja die Theorie wieder bestärkt. Ja. Er macht halt 5, ne? Also in so einem normalen Training oder vielleicht mal 6 oder 7 und du machst halt 5 mal 3 Wiederholungen und zwischen den Sätzen 4 Minuten Pause, dass du halt eben wieder möglichst viel Kraft aufbringen kannst, weil du halt dieses Kraftziel als oberstes Ziel hast. Und deshalb wirst du damit weniger Hypertrophie haben. Aber wenn du jetzt 15 Sätze machen würdest, wie du, dann wär's mindestens gleich gut. Dann hätten die auch mehr Fleisch. Aber die wollen halt nicht mehr Fleisch, sondern die wollen... Und die hätten dann das Problem, wenn du dann 15 Sätze machst, so schwer, dann wäre das zentrale Nervensystem so frittiert, also Patrick, widersprich mir, wenn du es anders siehst, dass die dann wiederum halt wirklich viel zu lange regenerieren müssten und wieder nicht ihr Kraftziel optimal erreichen würden, weil sie dann vielleicht 2-mal die Woche, zumindest 1-mal schwer, 1-mal leicht Bankdrücken machen würden in so einem Plan und dann würden sie vielleicht nur 1-mal die Woche das machen können, weil sie sich so schrotten. Also beim Unterkörper wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wenn du so schwer da
würdest.
Das meine ich mit einem Unterschied.
Also das ZNS ist tatsächlich relativ schnell regeneriert, aber David, du hast noch eine Frage oder Anmerkung.
Das Thema Reps in Reserve haben wir jetzt aber, da haben wir noch nichts geklärt. Jetzt haben wir nur den Unterschied zwischen mehr oder weniger Wiederholungen oder das gleiche Ergebnis von mehr oder weniger Wiederholungen gehabt.
Genau. Also,
was ist jetzt der Sinn von?
Vielleicht noch eine Zwischenfrage, wenn wir gerne gleich weiter, David. Aber Patrick, eine Zwischenfrage noch an dich. Ab wo fängt denn schwer an? Also wo würdest du denn das grob so einordnen? Weil jetzt haben wir halt über das eine Extrem gesprochen und das andere Extrem. Aber jetzt zum Beispiel so ein Tim trainiert ja auch schwer. Trotzdem viel Volumen und trotzdem nah am Muskelversagen und mit...
Also es geht immer um die relative Intensität. Es geht nicht darum, wie viel Kilo sind auf der Hantel, sondern was ist für jemanden individuell schwer. Und wenn wir es jetzt mal in Prozent vom 1RM bezeichnen wollen, würde ich sagen oberhalb 85%. Also wenn du 200 Kilo maximal beugen kannst, dann ist schwer ab 170 Kilo aufwärts.
Weil ihr seid ja schon oft auch schwer unterwegs, David, ne? Wenn wir das jetzt mal als Range nehmen. Oder? So mit 80% deines One Rep Max hast du schon wahrscheinlich
viel Übung absolviert, oder? Ich habe mich da ziemlich hoch bzw. runtergearbeitet, je nachdem, wie man es sehen will. Ich bin eigentlich überall so um die 15 jetzt mittlerweile angelangt.
Wiederholung.
Ja.
Also eher im leichteren Bereich. Wie gesagt, Beine eher so 20 bis 30 sogar bei Kniebeugen.
Mhm. Ekelhaft.
Okay, das ist heftig. Das ist aber um es jetzt mal in Wiederholungen auszudrücken, also 85% aufwärts wäre irgendwas mit, ich sag mal, 8, maximal 8 Wiederholungen, tendenziell eher 6 oder 7 und weniger, ja, die man dann maximal ausführen könnte. Und nochmal jetzt Powerlifter, die machen auch gar nicht jeden Satz bis zum Muskelversagen oder in die Nähe davon, ganz bewusst, weil man entgegengesetzt zum Hypertrophietraining beim Maximalkraft- und Schnellkrafttraining gemerkt hat, wenn man einen Ticken vom Muskelversagen wegbleibt, ist die Leistungsentwicklung besser, als wenn ich bis zum Versagen trainiert hätte. Ja, nochmal, ganz andere Zielsetzung, erklärt aber auch in Teilen, wenn die immer relativ weit vom Muskelversagen wegbleiben, um eine optimale Bewegungstechnik zu gewährleisten, um in ihrer Bewegung besser zu werden, dann haben die natürlich auch in jedem Satz nicht den Hypertrophiestimulus wie jemanden, der das halt mit einem Bodybuilding-Gedanken betreibt. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man dann in den Bereich mal 20 Wiederholungen plus geht, dann sage ich auch und dann sagt die Wissenschaft auch, da macht es Sinn, bis zum Muskelversagen zu trainieren, weil man ansonsten sehr wahrscheinlich gar nicht alle Fasern im Zielmuskel rekrutiert hat am Ende des Satzes. Sprich, nicht mechanische Spannung auf allen Fasern, sprich nicht Muskelproteinsynthese in allen Fasern, sprich der Hypertrophie-Reiz ist eigentlich einfach nicht optimal. Ja, und ich glaube, jetzt so mal ein kleines Zwischenfazit, es geht gar nicht drum, sind wir jetzt science-based oder evidence-based, der eigentliche Grollfaktor liegt darin, dass ganz oft mit Wissenschaft eigentlich argumentiert wird auf sozialen Medien, in der breiten Öffentlichkeit, ohne dass man, glaube ich, diese Wissenschaft tatsächlich richtig verstanden hat oder genauer hingeguckt hat. Weil ich würde dir in nichts, was du jetzt gerade gesagt hast, David, widersprechen bisher. Es macht alles Sinn.
Ich werfe mal eine Sache rein, die oft gesagt wird, die, wo wir mal drum rum machen können, dass diese unterstützten, also sagen wir Intensitätstechnik à la Dropsatz. Du hast jemanden beim Bankdrücken, der dir noch hilft. Das ist so eine Aussage, die Johannes da getroffen hat. Das darf man quasi nie machen, weil das ist sozusagen der Antichrist der Übungen. Da zerstörst du den Muskel und die Welt geht unter, so übertrieben jetzt ausgedrückt. Also dieses, oder David, hast du auch oft gehört, oder? Dass diese geholfen.
Nee, das habe ich nicht gehört, aber nee. dann habe ich jetzt da wirklich eine ganz klare Meinung zu. Also ich kann dir zu 1000% sagen, immer wenn ich Trainingsphasen hatte mit einem Trainingspartner, und ich habe diese 2, 3 mehr gemacht, habe ich Fortschritte gemacht.
Ja, spannend.
Keine Diskussion.
So, aber das da wird, oder Patrick, das wird öfter gesagt. Also keine Ahnung, ob es Johannes war oder ich finde es nicht auch nur einen armen Johannes rumhacken. Ich finde den auch einen guten Typen, alles gut. Aber es wird oft gesagt.
Aber Bankdrücken ist auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ja, ich trainiere jetzt meistens alleine. Das heißt, ich drücke, ich denke, ich bin bei der 12., 13. könnte noch gehen, aber ich habe keinen Bock, allein liegen zu bleiben. Mhm. Ich trainiere hier in der Mittagspause, keiner ist da. Da ist ja sozusagen dann ein bisschen eine halbe Rep in Reserve oder vielleicht eine. Und es ist auf jeden Fall schlechter vom Ergebnis als früher, wenn ich jemand dahinter stehen hatte und bin bis zum Anschlag gegangen und habe dann noch 3 gemacht.
Ja.
Das ist Pro-Cycle, David, ja?
Nee, es gibt, glaube ich, sogar einen ganz rationalen Erklärungsansatz dafür. Du hast dann wahrscheinlich die Fortschritte im Sinne von Brustmuskelwachstum gemeint.
Und ob ich stärker werde, ne?
Und ob du stärker geworden bist, ja. Bleiben wir aber beim Thema Wachstum, weil darum dreht sich eigentlich diese ganze Reps in Reserve-Debatte. Wenn du jetzt alleine trainierst, ist ja eigentlich relativ sicher, also bei den meisten ist es zumindest so, dass du die Wiederholung beim Bankdrücken nicht mehr schaffst, weil dein Trizeps irgendwann fertig ist. Nicht, weil die Brustmuskulatur schon komplett am Ende ist. Das bedeutet, wenn du jetzt so eine Bewegung ausführst, wo halt der Trizeps leistungsdeterminierend wirkt und du hast niemanden, der dir dann noch hilft, wenn der Trizeps kaputt ist, wirst du die Brustmuskulatur bei dieser Komplexübung ja gar nicht maximal ermüdet haben. Und deshalb macht auch das eigentlich Sinn, wenn dir dann jemand hilft, darüber hinaus zu gehen, dann wächst der Trizeps vielleicht nicht besser dadurch, aber eben die Brust. Weil die Brust halt eben näher ans Muskelversagen damit trainiert wurde, also mehr Faserrekrutierung, mehr mechanische Spannung abbekommen hat. Und auch das ist eigentlich relativ simpel argumentierbar.
Aber wenn wir mal davon ausgehen, es wäre nicht so, nehmen wir eine andere Übung, wo nicht der Hilfsmuskel vorher ermüdet und du gehst dann übers Muskelversagen hinaus mit Hilfe von also mit einem kleineren Gewicht, mit einem Stack, mit einem Topsatz oder mit eben den
Intensitätstechniken.
Also die Intensitätstechniken, wie würdest du die bewerten? Weil das wird ja schon sehr, sehr oft jetzt in der neuen Science-Based-Welt gesagt, dass das eben sozusagen das Schlimmste ist, was du machen kannst oder das Unnötigste oder das, was dich nur Regeneration kostet und nur eben ganz schlimm ist?
Ja, du hast das Triggerwort gerade schon gesagt, Regeneration. Also wenn du es regenerieren kannst, bringt der extra Stimulus wahrscheinlich auch extra Gains, wenn man es mal so plastisch irgendwie formulieren will. Der Otto-Normal-Trainierende kann es aber wahrscheinlich auf Dauer nicht gut regenerieren, ja, weil der nicht seinen kompletten Lebensstil darauf ausrichtet, auch weil da vielleicht, wir sprechen ja öfter mal von pharmakologischer Unterstützung hier und da, wenn halt irgendwo durch irgendetwas, sei es jetzt Lebensstil oder sonstige Mittel, an der Regenerationsfähigkeit gedreht wird, dass jemand schneller und besser regeneriert, dann kann er natürlich auch mehr Schaden kompensieren, der im Training angerichtet wird. Aber jetzt mal rein von einer mechanistischen Sicht ist es so, wenn ich einen Muskel oder eine Muskelstruktur über ihre natürliche Leistungsfähigkeit hinaus strapaziere, dann nimmt sie Schaden. Und je weiter ich über diese natürliche Leistungsfähigkeit hinausgehe, desto größer ist der Schaden. Und Schaden insbesondere halt eben in Strukturproteinen. Was bedeutet, das Ziel vom Muskelaufbautraining in jedem Satz ist ja eigentlich, die Muskelproteinneubildung möglichst stark anzustoßen. Ja? Dass da neue Aktine, Myosine, Titine und so weiter halt gebildet werden, die dann da reingebaut werden, am Ende ist der Ärmel dicker. Wenn ich jetzt aber ein Training durchführe, was selbst sehr viel von diesem Muskelprotein zerstört, dann geht ja ein Teil von dem neu gebildeten Protein immer erstmal dafür drauf, das kaputt gemachte Muskelprotein von vorher erstmal zu ersetzen. Was bedeutet, unterm Strich bleibt halt weniger neu gebildetes Protein, was für Neuaufbau verwendet werden kann. Das hatten wir auch schon öfter. Man nennt das Netto-Muskelproteinbilanz. Ist auch wieder von zig Faktoren abhängig. Aber wenn man durch egal welche Mittel, Techniken und so weiter dafür sorgt, dass am Ende nach dem Training sehr viel Netto übrig bleibt, also sehr viel Muskelprotein, neu gebildetes Muskelprotein zum Aufbau neuer Masse übrig bleibt, natürlich wird dann der Muskel dicker. Aber auch da muss man auch fairerweise sagen, da haben wir in der Trainingswissenschaft, gerade im Bereich Leistungsbodybuilding, im Bereich unterstützter Athleten, wir haben quasi noch keine Daten. Ja? Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man jetzt wissenschaftliche Untersuchungen nimmt, die an Orthonormaltrainierenden durchgeführt wurden, die jetzt seit 4 Jahren freizeitorientiert Krafttraining betreiben, dann können wir die Ergebnisse, die da rausgefunden werden, nicht ohne weiteres in den Hochleistungs-Bodybuilding-Bereich übertragen. Ja. Aber vielleicht da auch ganz spannend. Da gab es vor kurzem, die ist von 2025, sogar aus dem Journal Frontiers in Physiology, also ein sehr hochdekoriertes Journal, und zwar von einem Herrn Larsen, Stian Larsen, und die haben untersucht, inwiefern partielle Wiederholungen nach Erreichen vom Muskelversagen, ja, also bei langer Muskellänge, die haben das für, ich glaube, stehendes Wadenheben gemacht, ja. Dann, wenn man keine vollständige Wiederholung mehr geschafft hat, weil man Muskelversagen angelangt ist, haben die im unteren Bereich halt eben noch so Teilwiederholungen gemacht.
Nennt man in unserer Fachsprache, Tom Platz, Baby Reps.
Baby Reps, okay. Ja.
Sehr passt, geile ja. Technik übrigens.
Ja. Und die haben keine signifikanten Unterschiede rausgefunden. Also es war jetzt statistisch nicht signifikant. Was das bedeutet, muss ich, glaube ich, an der Stelle jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber die Wissenschaftler haben in ihrer Schlussfolgerung selbst halt eben gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass das über zumindest in kurzen Trainingsprogrammen von zum Beispiel 10-wöchigen Trainingsphasen in Ticken mehr Wachstum auslöst, als wenn man das nicht macht. Ja, aber auch da muss man auch fairerweise sagen, keine Signifikanz.
Also wir hatten auch keine Signifikanz ins Negative. Weil das ist ja das, was, oder? Dass diese Teilwiederholungen ein schlechteres Wachstum gemacht haben, kam definitiv auch nicht raus.
Nee, das haben sie nicht rausgefunden. Jetzt muss ich als Wissenschaftler eigentlich sagen, mir hätte jetzt noch eine andere Kontrollgruppe gefehlt, nämlich die 2 Wiederholungen vor Muskelversagen aufgehört haben. Weil dann hätten wir es nämlich mal in Verhältnis setzen können. Was bringt's denn mehr? Hatten wir in der Studie jetzt leider nicht, aber auch da kann ich nur spekulieren, weil haben sie ja nicht untersucht.
Aber die Grundidee von diesem Reps in Reserve-Ding wäre doch, dass das besser ist als das andere Training.
Ja, definiere besser. Ich würde sagen, der Anspruch von Reps in Reserve, wenn jemand wirklich bis zum Beispiel Reps in Reserve 2 trainiert, real 2, es gehen wirklich nur noch 2, dann sagt eine sehr breite Masse an Untersuchungen an Otto-Normal-Trainierenden, es ist nicht schlechter, als bis zum Muskelversagen zu trainieren. Das ist ein Unterschied. Ja? Es bringt die gleichen Ergebnisse, aber du könntest jetzt auch bis zum Muskelversagen trainieren und hättest davon halt keinen Mehrwert.
Aber
das ist das, was halt eben... Das ist
wichtig an der Stelle.
Das ist,
weil ich empfinde es nämlich immer so, ich denke, darauf zielt deine Frage auch ab, David, dass von diesen Leuten halt oft so getan wird, als würde es brutal schaden, wenn du eben dann noch weiter trainierst. Und dafür gibt's, also wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, Patrick, im Grunde keine Evidenz, dass dir das dann schadet oder irgendwas. Man könnte natürlich über die Regenerationsschiene argumentieren und sagen, wenn du halt jedes Mal dich da völlig aus dem Leben schießt und vielleicht gerade eben nicht der Profiathlet bist, der dir perfekte Ernährung hat und perfekten Schlaf und alles, was dazu gehört, dass du dann halt in dieser Bilanz, von der Patrick gerade gesprochen hat, in dieser Netto-Protein-Bilanz, wo ich auch glaube, da darfst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, Patrick, weil ich habe es von dir schon ein paar Mal gehört und das ist, glaube ich, etwas, was den wenigsten bewusst ist, dann kannst du halt damit argumentieren, dass du halt dich immer so dermaßen in den Keller trainierst, dass diese Bilanz halt leidet, sozusagen, oder? Patrick, kann man das so stehen lassen?
Ja, und was vielleicht auch in bisherigen Podcast-Folgen ein bisschen kurz gekommen ist, muss ich mir an die eigene Nase greifen, ist, dass diese Netto-Muskel-Protein-Bilanz ja nicht nur vom Trainingsstimulus abhängig ist, sondern die Menge an Muskelprotein, die nach einem Training neu gebildet wird, die ist ja auch davon abhängig, wie viel Protein führe ich denn überhaupt über die Nahrung zu, habe ich insgesamt einen Kalorienüberschuss, schlafe ich ausreichend, habe ich ansonsten irgendwie einen gestörten Cortisolstoffwechsel oder so, weil ich irgendwie super viel Stress auf der Arbeit oder mit Partner, Partnerin oder sonst wie habe. Ja, deshalb habe ich vorhin noch das Thema Lebensstil mal angesprochen, was da halt wirklich einen Einfluss nimmt. Und deshalb glaube ich auch, dass jemand, der seinen kompletten Alltag darauf ausrichtet, dass dort die Netto-Muskel-Protein-Bilanz durch ein Training bis zum Versagen oder darüber weniger stark beeinflusst wird, als von jemandem, der halt nach dem Training bis zum Muskelversagen bei 16 Sätzen für den Gluteus dann heimfährt und Pommes isst und Sitcoms guckt bis nachts um 3 und noch ein Bier trinkt.
Genau.
Ja. Und dann wird wahrscheinlich über lange Zeit einfach die Nettomuskelproteinbilanz schlechter werden, weil der Stimulus gar nicht in mehr Neubildung von Protein übersetzt werden kann. Das klingt zu einfach, ja, diese Muskelproteinsynthese, das ist ein krass komplexer Prozess eigentlich, der von vielen Faktoren abhängig ist. Und deshalb, wenn das in Otto-Normal-Trainierenden, jemanden, der keinen gesteigerten Wert auf seine Ernährung legt und nicht guckt, dass er jeden Abend um 10 im Bett liegt und bis morgens um 6:30, 7 schläft, ja, also die Leute, die da keinen Wert drauf legen, bei denen wird ein Training bis zum Muskelversagen tendenziell wahrscheinlich eher negativen Effekt auf diese Proteinbilanz haben, also auf den Nettomuskelaufbau, als bei jemandem, der sich im Training richtig anstrengt und danach aber auch in der Regeneration alles richtig macht.
Und über die Zusatzgeschichten braucht man natürlich gar nicht sprechen, dass das natürlich alles nochmal extrem nach oben fährt, ist auch klar. Ist jetzt
ist so,
unsere ja, maximale genau. Expertise, aber ist ja logisch. Also wenn wir da Richtung Wachstumshormone und Co. gucken, ist natürlich pervers, was da nochmal abgeht. Ne? Logisch.
Ben Ronnie Coleman Zeit seines Lebens 2 Reps in Reserve gemacht hätte, wäre er dann besser gewesen?
Nö.
Nee.
Immer erledigt.
Ja. Aber
Beweisführung abgeschlossen.
Vielleicht hätte er sich ein bisschen, wobei, du kennst meine Meinung, Ronnie Coleman ist aus meiner Sicht nicht heute so krank, weil er so schwer trainiert hat. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das sehe ich auch komplett anders. Aber vielleicht, also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, situativ, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, dann hätte ich zum Beispiel gesagt, es könnte Sinn machen, aus dem, was ich jetzt gehört habe von Patrick, und ich ja auch schon öfter mich mal ein bisschen mit den Themen befasst habe, dass zum Beispiel, wenn du in der Diätphase bist, ja, Wettkampfvorbereitung.
Guter Punkt, ja.
Du bist total im Kaloriendefizit, du bist bei 3% Körperfett, dann könnte es total Sinn machen, die
Intensität. Mit 400 Kilo Kniebeugen zu machen.
Nee, die Intensität etwas runterzufahren. was du wahrscheinlich ganz oft, kannst du ja gleich mal sagen, wahrscheinlich ganz oft schon automatisch irgendwie gemacht hast, weil du gedacht hast, Verletzungsanfälligkeit und so weiter, das System wird sensibler, was auch immer, hast du vielleicht intuitiv schon richtig gemacht, könnte es durchaus Sinn machen, dann zum Beispiel etwas weniger nah ans Muskelversagen zu gehen, weil du deinem Körper ja auch weniger gibst. Ja, und dadurch dann könntest du zum Beispiel den Vorteil auch haben, was du auch aus der Praxis hast, glaube ich, sogar du selber schon mal zu mir gesagt, wo wir drüber gesprochen haben, dieses Thema Entzündungsprozesse und so, ne, dass du zum Beispiel weniger Wasser in den Quadrizeps hast auf der Bühne, dass du sie dann kurz vorher schon nicht mehr so intensiv trainierst, weil du weißt, sie sehen für dich trockener aus, wenn du dich nicht so ganz grenzwertig belastest. Ne? Also situativ kann das durchaus mal Sinn machen, ein bisschen was in Reserve zu lassen. Aber wenn wir von Aufbau reden, von Off-Season, wo alles an Kalorien reinfliegt und Überschuss da ist, da wird so ein Profi wie du mit Intensitätstechniken und so weiter einfach fucking mehr wachsen. So, das wäre so mein Resümee von dem Ganzen, was ich bis jetzt gehört habe. Patrick, widersprich mir, wenn ich was Falsches sage.
Hab jetzt noch nichts Falsches gehört. Ja. Aber ja,
ob man das ganze Jahr sich so schonen muss, also sorry, jetzt muss ich nochmal zu Johnny Münster und Johannes Lukas, wo ich halt so ein bisschen daneben stand mit Tim zusammen, die da fleißig diskutiert haben und das Video kann sich ja jeder angucken. Weiß ich nicht, ob man jetzt das ganze Jahr halt so trainieren muss, um mehr zu erreichen und ob man jede Übung einbeinig machen muss und isoliert und weil man Angst hat, irgendwie zu viel zu machen und so, das weiß ich jetzt nicht. Also da würde ich wahrscheinlich nach dem, was ich gehört habe, jetzt halt nicht ganz zustimmen.
Aber das Thema, wo du es gerade sagst, mit dem Einbeinig, ja, das ist ja genau der Punkt, wo sich das Ganze widerspricht. Ich sage auf der einen Seite, ich möchte den Muskel nicht voll ausbelasten, sage aber auf der anderen Seite, ich trainiere die einzeln, damit ich mich besser darauf konzentrieren kann. Der Vorteil, wenn ich was einzeln mache, wäre ja für mich, ich kann noch mehr rausballern. Aber wenn ich sowieso kurz vorher aufhöre, dann ergibt das ja gar keinen Sinn.
Ja, ich glaube, die denken dann mehr an diese Muscle-Mind-Connection-Geschichte und so. Aber wieder ein ganz anderes Thema. Patrick, go for it.
Matthias, im Thema Muscle Mind Connection machen wir heute lieber nicht mehr auf. Da können wir eine andere Folge zu machen.
Genau, was
aber ja.
Und fürs Einbeiniges, David, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob es da eine Argumentation für gibt, warum man das macht. Ich weiß nur,
was
er danach zu mir gesagt hat, wo wir abends essen waren, wenn ich immer so trainieren müsste, würde ich Bodybuilding aufhören. Es macht überhaupt keinen Spaß, dann lasse ich es lieber. Aber ich weiß nicht, was die Argumentation fürs Einbeinige ist. Ich kann mir nur vorstellen, eben die es besser fühlen, Muscle-Mind-Connection, keine Ahnung. Aber ich bin bei dir.
Aber wofür brauche ich denn die Muscle-Mind-Connection? Die brauche ich doch, um
den
Muskel mehr zu reizen. Und wenn ich das aber ohnehin vermeide, indem ich zwei Sätze vor Wiederholung vorher aufhöre, dann widerspricht sich das doch.
Ja. Also ich glaube, da wird auch ganz viel in dieses Konglomerat Muscle-Mind-Connection reingeworfen, also ganz unterschiedliche Dinge und einfach das gleiche Schild draufgepackt. Ja. Muscle-Mind-Connection an sich würde ich jetzt eher da so bezeichnen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bizeps-Curl durchführe, dass ich die Belastung auch wirklich nur im Bizeps-Brachii spüre. Und nicht noch zusätzlich in sonstigen Hilfsmuskeln, vordere Schulter, Brachioradialis und so weiter und so fort. Ja? Also, dass man wirklich bewusst mit dem Muskel arbeiten kann, mit dem man auch arbeiten möchte. Das ist das kleine Einmaleins im Bodybuilding, was man früher gelernt hat eigentlich. Ja? Sauber trainieren, nicht so viel mit Synergisten arbeiten. So. Was war das andere? Mit einbeinig. Ah, genau. Einbeinig trainieren. Warum tut man das? Aus einer strategischen Sicht von mir als Trainer, Symmetrie. Ja, weil wenn man bilaterale Bewegungen ausführt, hat man in der Regel immer eine Seite, die mehr Arbeit übernimmt. Ist beim Bankdrücken so, ist bei der Kniebeuge so. Ja, wer steht denn mit seinem Körperschwerpunkt wirklich auf den Millimeter genau in der Mitte zwischen seinen Füßen? Passiert nicht. Wenn du jetzt einbeinige warst.
Muss ich jetzt kurz den Johnny verteidigen. Er hat es auch erklärt, dass er das teilweise macht, weil er die Geräte, also die Beinstrecker und Beinbeuger, die auf einer Seite angeschlagen sind, die sind dann manchmal ein bisschen schief oder man hat auch dann nur das Gefühl, dass die schief sind und das hat ihn auch gestört, ja.
Ja, gute Erklärung, weil.
Bei manchen Geräten ist dann leider auch so. Muss man schon sagen. Das sieht man leider öfter mal.
Ist häufig so und wird umso, bei uns nicht, nee, natürlich nicht. Nee, wird aber umso gravierender, je mehr Last man drauf hat. Das bedeutet, die Leute, die halt eher schon trainingserfahren sind und auch Wert auf solche Dinge legen, sind auch in der Regel die, die im Training deutlich mehr Gewicht bewegen können. Ergo, die merken halt auch dann an dem Gerät sowas eher als andere. Ja. Von daher finde ich eigentlich absolut plausibel. Also es gibt Symmetrie, das ist ein Punkt, ja, dass ich auch hin und wieder einfach mal Ausfallschritte statt Kniebeugen mache, weil ich ansonsten immer tendenziell ein bisschen zu stark mit dem rechten Bein arbeite, wenn ich nur beidbeinige Kniebeugen mache. Oder dass die Geräte halt entsprechend bei höheren Lasten oder aufgrund von Instabilität dann auf der einen Seite ein bisschen mehr Range of Motion zulassen als auf der anderen. Das sind ja alles nachvollziehbare Gründe, weshalb man das macht. Meint Muscle Connection gehört jetzt für mich nicht dazu. Wenn es darum geht, dass ich wirklich Mind Muscle Connection, also die Fähigkeit mit dem Zielmuskel sauber zu arbeiten, wenn ich das in den Vordergrund stellen will, dann mache ich irgendein unilaterales Training an einer Maschine. Zum Beispiel eben Beinstrecken einbeinig. Ja. Da kann ich genauer drauf gucken, was macht der Quadrizeps, wie hoch gehe ich da, wie tief gehe ich da und so weiter.
David, du schuldest uns noch eine Antwort. Hast du manchmal in der Vorbereitungsphase oder so da Intensitäten verringert oder hast du sogar die hochgefahren, weil du versucht hast, gleich stark zu bleiben und so?
Genau.
Ja.
Also das ist ja eher so Richtung Wettkampf. Also das ist ja meine Theorie, die ich, glaube ich, zu Beginn geäußert habe, beziehungsweise das ist die Erweiterung der Theorie. Du musst einen Reiz setzen. Du musst insbesondere einen Reiz setzen, meiner Ansicht nach, wenn du Kalorien reduzierst. Weil,
Abbau zu verhindern.
Genau, dann willst du ja noch krasser dem Körper sagen, okay, es ist eine Notsituation, aber die Muskeln brauchst du auf jeden Fall, ne? Ich schmeiß erstmal das Fett ab. Von daher habe ich immer versucht, ein Trainingstagebuch geführt und immer versucht, die Kraft zu halten oder noch zu steigern, solange es irgendwie ging. Und das geht auch relativ lange. Ne? Also beziehungsweise, also wenn alles läuft, sind ja viele Faktoren, die da mitspielen in so einer Vorbereitung. Manchmal, wenn du dann irgendwie vorher, wenn ich dann irgendwie unterwegs war, habe irgendwo ein Seminar gehabt oder irgendwie einen Termin gehabt und schlecht gepennt und so, dann habe ich immer gemerkt, das geht so ein Stückchen runter und dann bleibst du auf dem Level. Aber wenn alles wie am Schnürchen läuft, ne, dann kannst du die Kraft eigentlich bis zum Ende halten. Das auch, ja, das also bewusst versucht, auch wenn man sich nicht so fühlt, so intensiv wie möglich zu trainieren und die Gewichte auf gar keinen Fall zu senken.
Und ich würde jetzt auch sagen, das ist bei 90% der Bodybuilder so, dass sie das so machen, oder? Wahrscheinlich mehr als 90%. Wenn man den Leuten so folgt, oder? Also das höre ich jetzt, habe ich jetzt nicht nur von dir gehört, sondern in gefühlt unzähligen Videos, wenn Leute im Wettkampf
vorbereitet
sind, dass sie versuchen, stark zu bleiben und dann da sogar ans Limit.
Ja, das hat man ja früher so ein bisschen gesagt. Ne? Wie gesagt, ich bin ja nicht ganz, ich bin nicht gegen jeden Fortschritt. Ne? Früher hieß ja dieses Definitionstraining leichter, mehr Wiederholung. Ganz
viele Wiederholungen.
Genau, und im Grunde willst du ja zwei Sachen. Du willst weniger Fett und mehr oder genauso viel Muskeln. Und warum sollst du dann das muskelstimulierende Training ändern? Ne? Du änderst halt die Kalorienaufnahme und verlierst dann hoffentlich Fett und hältst möglichst lange die Muskeln.
Das ist exakt. Also normalerweise, der Stimulus ändert sich nicht. Ja? Weil der Trigger, den man im Training setzen muss, um neues Muskelprotein aufzubauen, ist der gleiche. Ja. Nämlich auch in der Preseason, wenn man so will. Nämlich, wo man eigentlich Körperfett verringern will. Weil dann muss man den gleichen Stimulus setzen, um möglichst viel Muskelmasse zu erhalten. Aber auch da gibt es in der Trainingswissenschaft mittlerweile eigentlich die Ansicht, dass man, gerade wenn man in einem Kaloriendefizit ist, eigentlich sogar besser mit höheren Lasten trainiert, weil man da A, weniger Gesamtarbeit verrichten muss, also in Summe, man verbraucht weniger Energie fürs Training und man muss halt aufgrund der eingangs beschriebenen Mechanik, nenne ich es mal, nicht so nah, nicht ganz bis ans Muskelversagen gehen. Ja? Also wenn man dann eben in der Wettkampfvorbereitung ein bisschen mehr Gewicht draufpackt, aber nur bis eine oder zwei Wiederholungen ans reale Muskelversagen dran trainiert, ist es wahrscheinlich genauso gut. Aber das ist jetzt auch nur eine Theorie, weil ich habe es ja schon gesagt, wir haben für diese spezielle Kohorte an Personen einfach so gut wie keine Daten.
Ja, und ich glaube, dass da halt auch wieder der Unterschied, gerade in der Wettkampfvorbereitung, ganz, ganz krass ist, ob du jetzt ein unterstützter Athlet bist oder nicht unterstützt. Dass da auch nochmal andere Gesetzmäßigkeiten sind, weil halt von so einem normalen Athleten natürlich in so einer harten Diätphase ja alles hormonell in den Keller fällt bis zum geht nicht mehr, was bei anderen halt dann nicht so ist. Und das kannst du halt wahrscheinlich auch wieder nicht eins zu eins vergleichen aus der Wissenschaft. Weil du hast ja die Gruppe nicht. Das gibt's, also ich kenne keine Studie, wo eine unterstützte Gruppe in einer harten Diät wirklich begutachtet wurde, was Training angeht.
Und dann haben die ja auch kein Standardprotokoll an Substanzen, die dann irgendwie alle komplett standardisiert zu sich nehmen, sondern das variiert ja dann auch nochmal zwischen den einzelnen Personen. Es ist aufgrund der unterschiedlichen Strategien auch die Varianz so hoch, dass man da gar keine sinnvolle Schlussfolgerung rausziehen könnte. Ja. Da spielt uns halt die Komplexität des menschlichen Organismus so einen Streich. Ja. Also das macht es uns da schwer. Weil gerade da, wo es ans genetische Maximum geht, plus eventuell pharmakologische Unterstützung, die wiederum aber bei jedem Individuum anders ist, ja, wie will man da jetzt eine allgemeingültige Aussage oder ein wissenschaftliches Ergebnis ableiten? Das ist einfach fast unmöglich. Und deshalb ist das Problem weiterhin persistierend. Also wir haben zwar eine gute Datenlage für Otto-Normal-Trainierende, auch für ambitionierte Trainierende, ja, aber für den Leistungsbereich, Hochleistungsbereich, insbesondere im Bodybuilding, halt eben nicht. Sofern müssen wir Trainingswissenschaftler sein. Die Daten haben wir nicht.
Was ich mal so ganz gerne anführe, gibt ja, die Diskussion gibt es ja auch auf anderen Feldern, so mit von wegen, du kannst maximal 20 Gramm Protein verarbeiten, alles andere ist Blödsinn und so. Da habe ich immer gesagt, also glaubt ihr denn, die ganzen Profi-Bodybuilder, die essen alle 3 Kilo Tartar am Tag, weil die das so geil finden, die haben einfach irgendwann festgestellt, das funktioniert. Ja? Und deshalb machen die das. Und genauso würde ich sagen, also es gibt natürlich auch Leute, die haben mehr Talent als Verstand. Habe ich auch schon kennengelernt. Aber es gibt ja Leute wie zum Beispiel Dorian Yates, den ich für hochintelligent halte und für sehr, sehr strukturiert in seinem Vorgehen. Alles, was er so gemacht hat. Und jetzt hat der bekanntermaßen extrem intensiv trainiert. Also garantiert keine Reps in Reserve gemacht, sondern eher so in seine Abwandlung von Hit und Heavy Duty Training und wurde, ja gut, kann man jetzt drüber streiten, schöner wurde nicht zum Schluss, aber er wurde eigentlich immer noch besser. Und ich denke, der ist da relativ analytisch vorgegangen. So, wenn der jetzt irgendwann festgestellt hätte, Moment mal, wenn ich leichter trainiere oder weniger oder zwei Wiederholungen weglasse, dann werde ich ja besser, dann hätte er das gemacht. Wie stehst du dazu? Also ich finde immer, man kann so, das ist natürlich keine Wissenschaft im engeren Sinne, aber man kann schon daraus was ableiten, was die besten Leute so gemacht haben oder was eben viele Wettkampfleute so machen, dass das irgendwo seine Berechtigung hat wahrscheinlich.
Für die Person, das muss man so dann sagen, ja, also dass das für Dorian jetzt selbst so absolut blendend funktioniert hat. Das muss ja jetzt niemand anzweifeln. Jeder, der den gesehen hat, weiß das. Aber die Frage ist, funktioniert das, was er gemacht hat, für jeden anderen Menschen gleich gut? Und das ist auch wieder so ein Fallstrick der Wissenschaft, weil da halt immer nur, da werden Mittelwertsunterschiede gegeneinander verglichen. Ja? Das heißt, wenn du Personen mit der gleichen Methode trainieren lässt, 100 Stück, dann sind da vielleicht 10 Leute dabei, die gehen hinsichtlich ihres Muskelwachstums durch die Decke. Und vielleicht ist einer oder vielleicht sind 2 dabei, die bauen Muskelmasse ab, dadurch, dass sie diese Trainingsmethode verwenden. Und das große Mittelstück, irgendwie so 95% oder 85% oder wie auch immer, also einfach die überwiegende Mehrheit, wird wahrscheinlich im Mittel relativ gute Fortschritte mit so einer Methode erzielen. Sagen wir jetzt einfach mal. Aber was ich damit sagen will, ist, da ist die Wissenschaft mittlerweile auch drauf gekommen, es gibt sogenannte High-Responder- oder Low-Responder-Studien, wo die versuchen herauszufinden, wie verschiedene Individuen auf unterschiedliche Trainingsmethoden überhaupt reagieren. Und da ist relativ klar ersichtlich, wir haben einfach eine fucking hohe Varianz, ja?
Wenn du den gehörst, die nicht reagieren und eine Studie gelesen haben und sagen, das ist der goldene Weg, ja.
Ja, und auch das weiß man aus der Praxis halt schon ewig. Früher hat man Hardgainer zu denen gesagt, ja. Und vielleicht mal so ein kleiner Einschub, auch David, wo kommen denn überhaupt die ganzen Studienthemen her? Die Fragestellungen, die dann untersucht werden, ja. Na, ganz klar aus der Praxis, ja. Die Sportwissenschaft, die ist irgendwann aus dem Versuch entstanden, irgendwie Leistungssteigerungen zu systematisieren. Bei den Sowjets hat das eigentlich angefangen, ja. So, und dann hat sich das immer und immer weiterentwickelt. Und was hat man dann gemacht? Über die letzten 35, 45 Jahre, im Grunde genommen immer nur das. Man hat geguckt, was für die meisten Leute, die diesen Sport praktizieren, am besten funktioniert. Man hat das versucht zu standardisieren und nachfolgend hat man versucht rauszufinden, warum es funktioniert. Und so wird das unklare, das unscharfe Bild der Trainingslehre eigentlich von Jahr zu Jahr oder besser gesagt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein bisschen schärfer. Aber nur weil irgendjemand da draußen in der Praxis, der von dem ganzen wissenschaftlichen Bums wahrscheinlich gar keine Ahnung hatte, irgendwann mal gesagt hat, ich mach das jetzt und dann festgestellt hat, ja, das funktioniert ja. Ja, und dann hat sich das verbreitet, weil der auf der Bühne war und andere Bodybuilder haben gefragt, ja, wie trainierst du das? Und die sind heim in ihr Studio und haben den allen erzählt, ja, der hat krass ausgesehen, der trainiert so. So, und irgendwann sind da halt diese etablierten Methoden draus geworden, wie sie alle heißen. Ja, von einigen weiß man, die helfen dem Durchschnittstrainierenden eigentlich nicht so gut. Andere helfen da besser. Aber um jetzt mal, ich bin, Wolf weiß, dass ich absolut kein Freund von Pauschalaussagen bin, aber wenn man es jetzt mal, die pauschalste Aussage, zu der ich fähig bin, im Hypertrophietraining treffen wollen würde, dann ist es, du musst ins Training gehen und dich anstrengen. Ja, und Reps in Reserve als Werkzeug zu verwenden, heißt nicht, dass man sich nicht anstrengen muss. Ja? Weil wenn man wirklich jeden Trainingssatz bis eine Wiederholung vors Muskelversagen trainiert, dann ist das trotzdem sackanstrengend. Und am Ende ist das, weil wir jetzt auch über Regenerationsbedarf und Stimulus und so weiter gesprochen haben, das ist ein zweifaktorieller Ansatz. Ja? Da geht es nicht nur darum, wie stark beanspruche ich mich innerhalb eines Trainingssatzes, sondern wie viele von diesen Trainingssätzen mache ich. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Dorian Yates. Der hat sich halt in jedem einzelnen Trainingssatz super krass beansprucht, bis übers Muskelversagen hinaus. Der hat aber dafür halt bekanntermaßen relativ wenig Sätze gemacht. Und das hat für ihn gut funktioniert. Würdest du sagen, das hat für ihn so funktioniert oder es hätte für ihn genauso gut funktioniert, auch verletzungsfrei, wenn der jetzt halt auch deine Anzahl von Sätzen pro Muskel gemacht hätte mit der Methode?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
Und genau, darum dreht sich das eigentlich. Also entweder super hohe Beanspruchung innerhalb des Trainingssatzes und dafür weniger Sätze oder halt eben mehr Sätze und dafür nicht jeden Satz übers Muskelversagen hinaus. Und das ist der Stand der Wissenschaft. Und jeder, der was anderes sagt, hat wahrscheinlich die Studienlage nicht richtig gelesen.
Und einen kleinen Einschub noch zum Dorian. Ich habe nämlich witzigerweise, gar nicht so lange her, ein Analysevideo gesehen von seinem Training. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Und da kamen die halt zu dem Schluss, dass der gar nicht so wenig Sätze trainiert hat, weil der hat seine ganzen Warm-Up-Sätze gar nicht mitgezählt.
Ja. Die wären für 90% der Leute Arbeitssätze gewesen.
Genau, halt, ne? Und die wären halt für jeden normalen Menschen schon, also die waren halt, hast du gesehen, schon auch nicht gerade, nicht, also die waren auch schon relativ nah am Muskelversagen. Das heißt, er hat auch vom Volumen her nie ganz so wenig gemacht, wie er das dargestellt hat, weil der halt immer diesen einen Satz, den er dann wirklich all out gegangen ist an jeder Übung, das war für ihn sein Arbeitssatz. Aber die Sätze davor waren jetzt über das, was wir heute sprechen, halt schon relativ nah an irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wiederholungen, Reps in Reserve. Also,
ja. Deshalb muss man halt immer ein bisschen schauen, wer der Adressat ist, ne? Wenn man, wenn so Dinge in die Welt getragen werden, wie Reps in Reserve.
Ja.
Wenn jetzt einer wie Dorian Yates 15 Sätze in einem Training ballert, dann hilft ihm das wahrscheinlich, wenn man ihm sagt, mach mal die ersten 3 Sätze dann mit Reps in Reserve besser.
Was der
ich mutmaße aber mal, dass ich habe auch immer diesen Spruch gesagt, das war immer so in, da haben mich Leute immer gefragt, wie es mit Deload aussieht. Ne? Dann habe ich immer gesagt, die meisten Leute, die brauchen halt erstmal einen Load. Ja. Und denen fehlt
ist
der
richtig.
Load. Die müssen sich um Deload keinen Gedanken machen. Das ist immer
ein bisschen verschwunden in letzter Zeit. Das hört man weniger.
Das war auch mal in.
Das war ja auch mal ganz in, ja, stimmt.
Und da muss man halt immer gucken, auf welchen Boden fällt das. Und ich glaube, wenn jemand wie ein Tim Budesheim, wenn der jetzt noch was rausholen will und er hat ein Team von Wissenschaftlern um ihn rum, die ständig alles checken, Herzfrequenzvariabilität und dies und das und dann sagen, heute machst du mal 2 Wiederholungen weniger und dann mit der Stoppuhr und Blut abnehmen und alles optimieren bis zum geht nicht mehr, dann glaube ich, dann kann das für einen Tim, könnte das sinnvoll sein. Aber ich glaube, 90% der Leute, die ins Studio gehen, müssten einfach härter trainieren, ohne sich
absolut
Gedanken zu machen, dass es zu viel sein könnte.
Ja, und das würde ich hier auch zustimmen. Also es gibt bestimmt Leute, die du manchmal ein bisschen bremsen müsstest und andere, die allermeisten, müsstest du eigentlich eher nach oben. Weil auch das, also, weiß nicht, ob wir das Riesenthema noch aufmachen mit Geschwindigkeiten und so, Patrick, aber wenn wir mal so einem Training zugucken bei Leuten, also es gibt eine Theorie in der Sportwissenschaft, die besagt, David, wenn du von deiner Anfangsgeschwindigkeit, Patrick, du springst rein, wenn ich Scheiß erzähle,
von Mach
Anfangsgeschwindigkeit bestimmten Prozentsatz die Geschwindigkeit sich reduziert, also dieses Grinden, wie wir es nennen würden, so im Sport. Wenn du da eine gewisse Geschwindigkeit unterschreitest, das ist so der Moment, wo eigentlich der Reiz stattgefunden hat. Mhm. Wenn man den messen möchte, ja? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und wenn du dann Leuten zuguckst beim Training, die vermeintlich ins Muskelversagen trainieren, glauben sie, dann sind die halt von diesem Punkt oft noch super weit weg, weil die erste und die letzte Wiederholung von der Geschwindigkeit einfach identisch aussehen. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen, die halt auch glauben, das hast du vorhin ja auch schon reingeworfen, sie sind eben jetzt noch eine Wiederholung weg vom absoluten Muskelversagen oder so, sind aber in Wahrheit halt einfach noch 5, 6 Wiederholungen weit weg. Ja, also das ist ja auch noch so ein Thema, wenn man drauf gucken möchte, funktioniert was oder nicht, dass ja viele gar nicht das machen, was sie glauben, dass sie machen. Und andersrum wahrscheinlich auch, also auch die Intensitätstechnik-Jungs dann teilweise halt auch einfach manche Sachen halt nicht das machen, was sie eigentlich glauben, was sie gerade machen. So. Und wenn du halt eben so Trainings zuschaust und teilweise auch bei Profis zuschaust, auch in Trainingsvideos, dann würde ich von außen allein über die Geschwindigkeiten, die du ja visuell schon ganz gut beurteilen kannst, du siehst es ja, wenn jemand langsamer wird und wirklich extrem langsam wird, dann siehst du auch in Trainingsvideos von auch teilweise professionellen Leuten, dass die nicht so nah an ihrem Muskelversagen sind, wie sie vielleicht stöhnen, Gesichtsausdrücke machen und sonstige Dinge machen. Wenn man es mal wissenschaftlich betrachten möchte, wie so ein Training zu beurteilen ist, wie nah man am Muskelversagen ist, kannst du nämlich am ehesten über die Geschwindigkeit der Bewegung definieren, wie nah du am Muskelversagen bist. Und acht mal einfach bei Leuten, die bei dir im Studio in Weißenturm irgendwie Beinstrecker trainieren, und acht mal drauf, wie viele da am Ende überhaupt langsamer werden. Weil der Schmerz viele da schon aus dem Training rauskickt, lange bevor die überhaupt in der Nähe von irgendeinem Muskelversagen sind. Glauben aber, sie haben gerade all out trainiert. Na, also das ist auch noch so ein Riesenthema.
Klingt halt auch cooler, wenn man das hinterher sagt, wie krass man sein Training gerade wieder zerrissen hat.
Und das ist wieder, wo ich sagen würde, David, das ich am Anfang schon mal gesagt habe, das geht mit schweren Gewichten leichter, also für dich schwere. Weil wenn du halt nur 5, 6 Wiederholungen schaffst bis zum Muskelversagen, dann ist es leichter vom Schmerz und allem da an das Limit zu gehen, wie wenn du halt 25 Wiederholungen Beinstrecker machst. Alter, da musst du halt psychisch echt Iron Man sein, ne? Also das tut ja einfach richtig gut. Du lässt dich dann halt ganz oft vom Schmerz so bremsen oder denkst, du bist dann fertig, obwohl halt eben Thema All Out, also wenn dir einer eine Knarre an den Kopf halten würde und sagt, ich drück ab, wenn keine mehr geht, dann würden da noch ein paar kommen. Mit Sicherheit, ne? Und deshalb ist es ja auch immer schwer zu greifen, dieses Reps in Reserve Thema. Also ist halt auch viel, sehr, sehr subjektiv für alle.
Also. Ja, und da auch vielleicht so ein Erklärungsansatz, warum so viele, oder so wenig Leute aussehen wie Hulk, ja, obwohl so viele gerne würden. Du hast es ja gerade angesprochen mit den leichten Wiederholungen und dass das am Ende dann schmerzt und die deshalb eigentlich nicht weiter trainieren und nicht, weil sie keine Kraft mehr erzeugen können. Es liegt daran, dass in unterschiedlichen Wiederholungsbereichen unterschiedliche Ermüdungsursachen vorliegen. Ja? Wenn du jetzt eine ganz schwere Last hebst, dann ist es irgendwann wahrscheinlich die Fähigkeit von deinem zentralen Nervensystem, nicht mehr ausreichend hohe Innervationsimpulse zu bilden, um so viel Muskelmasse gleichzeitig zum Arbeiten zu bewegen. Wenn du jetzt aber 25 Wiederholungen machst, dann ist es wahrscheinlich einfach die Übersäuerung deiner Zielmuskulatur und du hörst auf, weil du Schmerzen hast, weil das brennt und nicht, weil du keine Kraft mehr erzeugen kannst. Und so gesehen, die Leute, die sich im Training nicht anstrengen wollen, die das Mindset nicht mitbringen, die werden weder sehr schwere Kniebeugen machen, wo sie nicht so nah ans Muskelversagen ran müssen, noch werden sie mit den leichten Lasten so nah oder so weit in den Schmerz gehen, dass sie einen optimalen Hypertrophiestimulus setzen. Das heißt, die dümpeln halt irgendwo in der Mitte rum, nehmen ein nicht adäquates Gewicht mit einer nicht adäquaten muskulären Ausbelastung und wundern sich dann, warum am Ende halt eben der Muskel nicht optimal wächst. Nochmal, und das ist was anderes als trainiere ich bis zum Muskelversagen oder höre ich 1, 2 Wiederholungen dafür auf, sondern da sind wir, wie du schon vorhin gesagt hast, da sind wir bei denen, die halt 7 Wiederholungen vorher aufhören.
Ja. Und ist denn der aktuelle Stand, ist der jetzt, dass es nur auf den mechanischen Reiz ankommt? Also die Übersäuerung, Pump, metabolische Sachen haben gar nichts zu melden?
Der aktuelle Stand ist, dass die Hypothese weitestgehend widerlegt ist. Also es gibt relativ wenig Evidenz dafür, dass metabolischer Stress einen direkten Einfluss hat. Und vielmehr, was ich vorhin gesagt habe, mit den niedrigen Lasten und hohen Wiederholungszahlen, ja, habe ich ja gesagt, am Anfang werden nur relativ wenige Fasern rekrutiert. Und dann müssen die ermüden, bevor die nächst größeren motorischen Einheiten mit mehr Fasern rekrutiert werden. Jetzt ist die Frage, warum ermüden die denn überhaupt? Die Antwort ist metabolischer Stress. Ja, was für mich bedeutet, und so habe ich das auch schon in diversen Publikationen dann auch mal formuliert, der metabolische Stress ist Voraussetzung dafür, dass beim Training mit kleinen Gewichten am Ende trotzdem alle Fasern rekrutiert werden. Mhm. Aber das, was dann Hypertrophie auslöst, ist die mechanische Spannung, die dann auf allen Fasern wirken konnte, weil halt eben metabolisch bedingte Ermüdung stattgefunden hat. Weil das, was den Trigger setzt, ist mechanische Spannung.
Also morgen steht bei mir Beintraining an. Habe mich jetzt wieder hochgeschafft auf 25 Wiederholungen, oder 24 habe ich letzte Woche gemacht, mit 100 Kilo tiefe Kniebeugen. Du sagst also, ich kann auch mit 140 Kilo 3 oder 4 Wiederholungen machen, kann mir das alles ersparen und habe den gleichen Reiz.
Wenn du gleich viel Sätze machst und so, wahrscheinlich schon, ja.
Für dich. Ich mache ja nur einen eigentlich davon.
Nur einen?
Also ich mache mich warm. Ich mache, ja genau, 2x Stange, dann mache ich 60, 80 und dann 100 all out und dann gehe ich zum Beinstrecker.
Welches Gewicht kannst du maximal für 5 Wiederholungen bewegen?
Boah, da müsste ich probieren. Ne?
Einfach schätzen.
Das kannst du wahrscheinlich besser, wenn ich mit 124 mache. Gibt es wahrscheinlich irgendeine Formel, oder?
Ja, ich würde jetzt mal so um die 150, 160 Kilo schätzen.
Dann auch sogar vielleicht sogar 165, 170 getippt, aber.
Ja, irgendwie so. Aber
immer, wenn du es nicht gewohnt schwere Lasten zu bewegen, dann würdest du dich jetzt wahrscheinlich abrupt mit dem schweren Gewicht, weil du deine Muskulatur jetzt gerade auf diese hohe Wiederholungszahl konditioniert hast, wirst du dich schwer tun, mit einem ganz schweren Gewicht alle Fasern auf einmal. Also das könntest du sehr schnell lernen, aber beim ersten Mal würde es dir wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen. Deshalb gibt es
eine perfekte Formel. Ich glaube, wenn man so lange so viele Kniebeugen macht, dann passt die Technik schon. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte ist, gehen wir mal davon aus, du kannst 170 Kilo maximal 5-mal beugen. Dann geh ins Training und mach 170 Kilo 4-mal und du wirst wahrscheinlich einen ziemlich ähnlichen Muskelhypertrophie-Stimulus haben wie mit dem leichten Gewicht. Mhm. Es gibt wirklich zahlreiche Untersuchungen. Ich kann auch was raussuchen, das können wir nachher drunter packen. Schöne Untersuchungen zwischen hohe Lasten und niedrige Lasten hinsichtlich Muskelhypertrophie und die haben selbst jetzt über zahlreiche Studien mit Meta-Analyse und so weiter, die haben im Mittel einfach keinen unterschiedlichen Effekt gefunden. Mhm. Und da geht es dann eher drum, im Vergleich, wenn alle Sätze bis zum Muskelversagen oder sehr nahe dran trainiert wurden. Das haben die verglichen. Also, ja, nimm ein Gewicht, was du 5-mal bewegen kannst, bewegst 4-mal und du hast sehr wahrscheinlich schon einen ziemlich guten Hypertrophiestimulus.
Und wie würdest du es beurteilen? Weil was mir jetzt schon so kommt, einfach aus klassischer Trainererfahrung, jetzt ist der David auch keine 20 mehr, weil du bist ein an sich sehr gesunder Athlet. Aber natürlich, wenn wir jetzt drauf schauen, wie fühlt man sich nach so einem Training, dann sind vielleicht, wenn der David jetzt anfängt, die ganze Zeit 170 Kilo zu ballern, wird sich vielleicht eher mal ein Knie melden oder so, weil irgendwo Spannung, Popliteus entsteht oder sonst irgendwas. Das ist ja auch noch ein Faktor. Ich weiß nicht, David, würdest du dich jetzt wohlfühlen, mit so schweren Lasten wieder zu trainieren oder würdest du dich besser fühlen, gesünder fühlen, wenn du da eher...
Ja, habe ich nicht mehr bewegt so, ne?
Ja, eben.
Müsste ich mich rantasten, ja. Ich meine, auf der anderen Seite, was ich jetzt schon sagen muss, wenn ich mein Beintraining gemacht habe, ich könnte mich danach ins Bett legen, ne? Also ich bin da so müde, das ist ganz krass geworden. Das wäre dann ja wahrscheinlich eher weniger.
Wahrscheinlich, ja. Weil entgegen der weitläufig verbreiteten Meinung ist ein hochvolumiges Training, also viele Wiederholungen mit niedrigen Lasten fürs zentrale Nervensystem anstrengender als schwereres Training. Ja. Weil pro Wiederholung die Menge an Strom, die dann erzeugt werden muss vom ZNS, die ist zwar kleiner, aber über die Gesamtmenge aller Wiederholungen, die gemacht wurde, und wenn du dann quasi den Strom addierst von der ersten bis zur 25. Wiederholung, der ist dann in Summe einfach größer, als wenn du 5 schwere gemacht hättest. Ja, und die Beanspruchung für die Birne, also fürs zentrale Nervensystem, die wird halt eigentlich nach dem Strombedarf des Trainings bemessen, wenn man so möchte. Deshalb auch absolut nachvollziehbar, wenn du 20, 25 Wiederholungen machst, ist jeder bedient, glaube ich, nach dem Training.
Ich habe gerade früher mal ein bisschen entspannter, aber
Ich habe gerade noch an eine Sache gedacht, weil es zu dem Thema auch gut passt. Fand ich sehr, sehr schlauen Satz. Ich glaube, ich gestern Nacht oder vorgestern Nacht in einem Video von Max Matzen, glaube ich, gehört, wo er gesagt hat, ja, die Wissenschaft sagt, Pump hat keinerlei Einfluss. Was, glaube ich, auch so gerade der aktuelle Stand ist, mehr oder weniger, Patrick, ne? Und hat dann gesagt, naja, aber wenn halt irgendwie 50 Jahre lang alle Bodybuilder der Welt irgendwie so ein Stück weit ihr Training daran definiert haben, ob sie gut in Muskel reinkommen und guten Pump empfinden, kann es halt irgendwie auch nicht ganz falsch sein. Und da würde ich ihm halt 100% zustimmen, ja, weil vielleicht hat der Pump jetzt nicht 100% Einfluss auf dein Muskelwachstum, aber die Trainingsqualität, komme ich im richtigen Muskel an? Also es hat so viele andere Sachen, die es mir ja trotzdem irgendwie, kriege ich gerade überhaupt einen Pump? Also Thema, habe ich Nährstoffe, habe ich Kohlenhydrate? Ne? Also wenn ich keinen Pump bekomme, dann sagt mir das ja auch was über vielleicht meinen Ernährungszustand, wie voll leer bin ich und so weiter. Das sind ja alles Faktoren, die so eine wissenschaftliche Studie auch nicht begutachtet, sondern die guckt es ja nur an, hat es direkt mit der Hypertrophie zu tun. Nö, hat's nicht. Also ist nutzlos sozusagen. Ne? Das ist ja oft der Schluss daraus. Aber das ist für ganz viele andere Dinge, die dir halt ein Feedback geben sozusagen über ganz, ganz viele andere wichtige Faktoren für Hypertrophie. Das wird ja in so Studien dann oft gar nicht betrachtet oder überhaupt nicht drüber gesprochen oder überhaupt nicht thematisiert.
Lass mich da nochmal ganz, ganz rational einhaken bei diesem Pump-Thema. Warum hat man denn überhaupt einen Pump? Ja, weil der Körper die Notwendigkeit sieht, nach einer Beanspruchung eine Mehrdurchblutung im Gewebe zu veranlassen. Warum veranlasst er eine Mehrdurchblutung im Gewebe? Weil ganz offensichtlich irgendwie mehr Nährstoffbedarf, mehr Durchblutung, mehr Schadstoffabtransport, Stoffwechsel, Nebenproduktabtransport, bliblablub, ja. Also da ist ganz offensichtlich einfach eine Struktur ziemlich stark beansprucht worden. Und da wird die hinterher besser durchblutet, um den Regenerationsprozess einzuläuten. Soweit ganz logisch nachvollziehbar. Ergo, und da sind wir wieder dabei, wenn ich jetzt halt 7 Wiederholungen vom Muskelversagen aufhöre, wird mein Pump nicht so gut sein, wie wenn ich 2, 1 oder 0 Wiederholungen vor Muskelversagen aufhöre. Von daher würde ich jetzt sagen, wenn ich immer 5 davor aufhöre, mache aber doppelt so viele Sätze, werde ich den gleichen Pump haben. Wenn ich jetzt aber 5 Sätze bei 5 Reps in Reserve und 5 Sätze bei 1 oder 0 Reps in Reserve vergleiche, werde ich bei der stärkeren Ausbelastung auch mehr Pump haben, weil ich mehr Beanspruchung erzeugt habe. Und auch da sind wir wieder bei diesem Trade-off Volumen versus Intensität. Eins von beidem muss hoch sein, damit es was hilft. Ja? Also Intensität im Sinne von muskulärer Beanspruchung. Wie nah gehe ich wirklich ans Versagen? Ja? Und von daher würde ich schon sagen, doch, also, dass man überhaupt einen Pump hat, ist auf jeden Fall ein Gradmesser dafür, ob die Zielmuskulatur beansprucht wurde, ja. Weil wenn ich ein Brusttraining mache und hinterher ist kein Blut in der Brust, wenn ich ins Studio rausmarschiere, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Da brauche ich auch keine Untersuchung für, das lässt sich mit Basic-Physiologie eigentlich ganz gut herleiten.
Ich fand es für schlau, was Max da gesagt hat und du bestätigst es gerade. ich glaube, wir haben schon ziemlich lange, aber ich würde noch ganz gerne ein Thema mit reinwerfen, weil das Reps in Reserve haben wir, glaube ich, zur Genüge. Und Patrick, mach nochmal eine Zusammenfassung. Im Grunde, eigentlich, was ich am Anfang gesagt habe, die Wahrheit liegt in der Mitte. Oder eigentlich liegt sie nicht mal in der Mitte, sondern sie liegt eigentlich mehr beim Oldschool, weil du machst einfach nichts falsch, wenn du ins Versagen reintrainierst oder dir helfen lässt oder sonst irgendwas, können wir, glaube ich, zusammenfassen, machst du nichts falsch.
Solange man es regenerieren kann.
Genau.
Aber für den Otto-Normalverbraucher muss man bei hohen Lasten, also beim schweren Training, nicht so nah ins Versagen gehen, aber beim leichten Training schon, wenn man eben optimiertes Muskelwachstum auslösen möchte.
Und Patrick, ich würde da aber auch reinschmeißen, ja, Otto-Normalverbraucher braucht länger zum Regenerieren, okay, aber der trainiert ja meistens auch weniger. Also welcher Otto-Normalverbraucher macht denn 5er-Split wie David? Also sind ja dann schon angefressene. Weil wenn die dann 2-mal die Woche trainieren oder 1-mal die Woche, dann kriegen sie das auch wegregeneriert. Oder würdest du dann sagen, dann ist der nächste Reiz zu lange weg?
Dann ist wieder... Jetzt, Das ist eben genau der Punkt. Jetzt machen wir das nächste Fass auf, nämlich mit der Trainingsfrequenz. Das, ich weiß nicht, ob wir das heute wollen.
Ich würde gerne ein anderes Fass aufmachen. Ich glaube, alle, die zugehört haben, sind damit schon mal zufrieden und können ja beide Lager machen, was sie wollen. Aber was ich schon wichtig finde, dass du sehr eindrücklich erklärt hast, dass man eben nicht als Science-Based Guy mit dem Finger auf alle zeigen kann, die einfach hart trainieren. Also wenn jetzt beim Tim, bei unserem lieben Freund Tim zu bleiben, wenn da halt jemand hinsteht und sagt, Tim, du machst das falsch, weil du da immer so intensiv trainierst, dann ist es unter Tims Bedingungen sicherlich nicht richtig, das zu ihm zu sagen, was ja auch seine Masse und alles zeigt. Und das kann man schon so zusammenfassen, oder? Also
ja, ich würde an der Stelle noch mal gerne auf eine Aussage verweisen, die wir in der Wissenschaft- und Studienfolge im Podcast mal gemacht haben, die nicht ganz so oft geklickt wurde wie die anderen, leider, aber da war am Ende, glaube ich, ein relativ gutes Fazit zu dieser ganzen Evidence-Based versus Science-Based, versus Experience-Based Debatte. Für jeden, der mit dem Training beginnt oder einen Orientierungspunkt sucht, der sollte sich an der Studienlage orientieren, also Science-Based beginnen oder Evidence-Based, wie man auch will, und dann Experience-Based individualisieren. Ja, die Wissenschaft bildet das ab, was im Mittel für die meisten Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit hilft. Die sagt nicht, dass das für alle Menschen am allerbesten hilft, zwingend. Ja, oder für das Individuum am besten hilft. Das heißt, ey, starte doch mit dem, was relativ sicher überhaupt was bringt und optimiere dann erfahrungsbasiert dein eigenes Training. Und das ist auch das, was jeder seriöse Trainingswissenschaftler oder wissenschaftsbasierte Coach eigentlich macht und sagt. Und damit man diese Debatte vielleicht irgendwann auch mal ad acta legen kann, weil mittlerweile wird es schon ein bisschen langweilig, muss man einfach sagen, hey, beide Seiten haben recht. Ja, das heißt aber nicht, dass entweder das eine oder das andere besser ist. Und eigentlich sollte man beides sinnvoll miteinander kombinieren. Starte mit dem, was wissenschaftlich gesichert ist und individualisiere erfahrungsbasiert dahingehend, was für dich individuell am besten funktioniert. Und wir Wissenschaftler versuchen dann hinterher herauszufinden, warum das funktioniert hat.
Und ich finde, man hat ja schon auch ein Gespür über die Jahre, worauf der eigene Körper gut reagiert. Also ich meine,
total.
Du, David, kannst doch 100% genau sagen, aus deiner Erfahrung über diese vielen Jahre, wie du eben vorhin gesagt hast, wenn ich mit Trainingspartner trainiert habe, dann habe ich gemerkt, ich habe mehr Progress gemacht als ohne. So, du weißt doch dann über die Jahre einfach auch, was für dich gut funktioniert, oder?
Also ich denke, ein paar Sachen kristallisieren sich halt raus. Aber auch ich habe natürlich nie ceteris paribus alle Variablen ausprobiert. Was weiß ich, mehr Sätze, weniger Sätze, öfter, höhere Frequenz und so weiter. Da würdest du ja wahrscheinlich ein paar Jahre für brauchen, wenn du das wirklich alles, wie gesagt, ceteris paribus wirklich gegeneinander vergleichen möchtest, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich immer wieder gemerkt habe, ne, wenn ich angefangen habe, mit einem Partner zu trainieren zum Beispiel, habe ich immer wieder gemerkt, okay, gerade beim Brusttraining machst du jetzt wieder Fortschritte. Ne, da bin ich mir ziemlich sicher. Und generell, wenn ich mal Phasen hatte, wo ich ein bisschen lockerer gemacht habe und dann wieder mehr Gas gegeben habe, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, jetzt machst du mal eine Scheibe drauf, da ist immer nach vorne gegangen. Ne. So ein paar Sachen, die kann man schon. Mein Beintraining ist besser geworden. Offensichtlich lag es nicht an den vielen Wiederholungen. Ne? Vielleicht mache ich den Test jetzt mal. Ein paar Sachen sind, denke ich, relativ klar. Und es gab ja auch natürlich Bodybuilder, die strukturierter waren als ich. Ne? Wie gesagt, Dorian Yates, der hat gesagt, er ist von zwischen 1984 und 1997 nie nach 10 ins Bett gegangen. Ne? Alles aufgeschrieben, immer das Gleiche gefressen, immer im gleichen Studio. Einmal im Jahr einen Wettkampf gemacht und sonst nur Maschine. Und ich glaube, so Leuten, den kann man dann schon abkaufen, dass die wirklich auch was wissen. Ja, auch ein Ronnie Coleman, der vielleicht ein bisschen weniger analytisch rüberkommt, der hat, denke ich, schon vieles richtig gemacht. Und ich hab mal ein Video gemacht über Rückentraining. Ne? Das wäre auch schon wieder ein eigener Podcast. Diese ganze einarmige Spezialscheiße, ich sag's jetzt einfach mal, die heute gemacht wird. Habe ich ein Video gemacht, da habe ich mir einfach mal angeguckt, okay, wer war der erste Mr. Olympia, der wirklich bekannt war für den Rücken, ne? Sami Banu. Was hat er gemacht? Habe ich einmal gegoogelt, sag mir aber nur Rückentraining, das war sogar ein aktuelles Video, vorgebeugtes Rudern. Okay, danke, nächster. Dann habe ich nach Lihany geguckt, ne? Achtmal Mr. Olympia, krass. Abartiger Rücken. Was hat er gemacht? Vorgebeugtes Rudern, ein bisschen Latt ziehen, ne? Aber alles relativ normal. Dann kam wer? Dorian Yates. Was hat er gemacht? Vorgebeugtes Rudern. Dann kam Ronnie Coleman. Kann man sich drüber streiten, ob jetzt wer jetzt den besseren Rücken hatte. Was hat er gemacht? Vorgebeugtes Rudern, ne? Viel zu schwer, viel zu viel Schwung. Und dann war so das Fazit von meinem Video, okay, da ist wohl was dran. Ne? Also man kann wohl, ohne dass man irgendwie mit zwei Fingern und irgendwelchen Gummibändern und einarmig und auf der Schrägbank so zwei Scheiben zieht, kann man wohl irgendwie auch einen Rücken aufbauen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja gut, die hatten ja die gute Veranlagung. Ja gut, die hatten ja den Stoff. Einer erzählt mir dann, Ronnie Coleman hat ja keine anderen Maschinen zur Verfügung gehabt. Da denke ich mir, der Typ war ja, Mr. Olympia in USA. Der hat in seinem Dreckloch da trainiert. Der hätte in jedem Studio trainieren können. Der hätte jede Maschine haben können. Der hätte bei Hammer anrufen können, macht mir das Studio voll. Nee, der hat genau das gemacht. Ne? In seiner dreckigen Ecke T-Bar rudern. Und das hat er nicht gemacht, weil er so hohl ist oder weil er keine andere Möglichkeit hatte, sondern weil es funktioniert hat.
Ronnie ist alles, aber nicht hohl. Mit dem mal zwei Sätze gewechselt hat, merkt das. Also, der weiß schon, was er gemacht hat.
Ja, aber es ist eben einfacher, sich irgendwie noch über das letzte Quäntchen Biomechanik Gedanken zu machen, statt sich in jedem Trainingssatz adäquat anzustrengen. Das heißt nicht zwingend bis zum Muskelversagen, ja? Aber einfach wirklich adäquat anstrengen. Training muss anstrengend sein, ansonsten sieht der Körper einfach keine Notwendigkeit zu adaptieren. Der macht das nicht zum Spaß. Der will nicht viel Muskelmasse haben. Den muss man dazu zwingen. Und das ist anstrengend. Und ich stimme dir zu, da gibt es übrigens sogar wissenschaftliche Belege für. Auch wenn man jetzt zum Beispiel EMG-Analysen nicht so richtig gut mit Hypertrophie in Verbindung bringen kann, aber wenn es darum geht, welche Rückenübung rekrutiert denn am meisten Muskeln, dann ist es ungeschlagen vorgebeugtes Langhantelrudern.
Ich glaube, das Einzige, was heute so gerade im Classic und so ein bisschen dagegen spricht, dass halt alle versuchen, in der Taille so extrem schmal zu bleiben und dann versuchen halt oft den unteren Rücken nicht mehr so mit reinzunehmen und so, oder David? Das ist, glaube ich, auch so ein aktuelles Thema, oder? So, der Urs zum Beispiel hat doch auch viele solche Übungen ein bisschen gestrichen, weil er dann eben gemerkt hat, er bleibt halt in der Taille ein bisschen schmaler und so, ne?
Ja, aber das ist ja dann auch wieder ein anderer Punkt, versuche ich auch mit den Leuten klarzumachen. Da kommt ja auch vieles vom Urs, ne, was man so sieht, was Leute im Studio machen. Da muss man halt immer gucken, der Urs ist ein Typ, wenn der nicht aufpasst, wiegt der 130 Kilo. Der hat ganz andere Baustellen. Der hat jetzt eine relativ klare Schwäche, ne, die er noch hat im oberen Rücken. Und klar, er muss jetzt gucken, wie trifft er den besser, wie spürt er den besser, was kann er dafür für einen Spezialscheiß machen. Aber das ist ja eine ganz andere
Baustellung. Ja, schon klar. Schon klar. Nee, aber ich meine, das ist, glaube ich, der Grund, warum manche jetzt eben, weil sie halt dann solche Leute wie Urs verfolgen oder so, wo das vielleicht
bestimmt total. Aber also, letztes Olympia-Lineup in der Classic, in der Classic, da stehen 60 Jungs. Also, wer ist dir jetzt unangenehm aufgefallen, weil der Rückenstrecker zu dick war? Das ist nicht das Problem.
Nee, aber halt, dass halt die Taille dicker wird, wenn du halt Verbundübungen machst, à la Kreuzheben und Co. Das ist ja so ein bisschen die Angst, die Leute haben.
Ja, prinzipiell. Es
gibt sicherlich auch keine wirkliche Evidenz dazu, aber das sind halt auch wieder so Beobachtungssachen, wo ist ja auch das, was dem Tim da manchmal so sagen, dass er halt früher so brutal schwer auch Hebeübungen und so, hat ihm ja so viel Spaß gemacht immer und so, dass das dann halt dann mit dazu führt, wobei ich. Also meine Einschätzung, aber ich bin natürlich hier der totale Hobby-Bobby bei sowas, aber das ist zu 99% Genetik, wie deine Taille aussieht. Die verändert sich nicht so stark. Du siehst so ein bisschen bei Ringern und so, dass der transversale Bauchmuskel und so und der Obliquus und so weiter so ein bisschen irgendwie hypertrophiert und anders aussieht, aber 99% würde ich sagen, ist genetisch Pech oder Glück einfach.
Ja, ganz stark.
kannst du nicht so viel über Training machen. Okay, aber ich glaube, das letzte Fass, was ich noch aufmachen wollte, mache ich jetzt nicht mehr auf, weil ich glaube, wir sind schon ziemlich lang und ich bin schon froh, dass Menschen so lange zugehört haben. Aber ich finde schon, also klar, ganz final kannst du es irgendwie nicht klären, aber ich finde, das hat schon viel Licht ins Dunkel gebracht, oder David? Wie findest du? Also ich finde, das kann man so schon ganz gut stehen lassen.
Ja, der Praxistest bei mir steht ja jetzt noch aus, wie sich das auswirken wird. Ne?
Ah, das wollte ich noch sagen, wo du es gerade sagst, David. Entschuldigung, dass ich ans Wort falle. Aber das wollte ich noch gerade sagen. Ich meine, die Menschen sind halt auch extrem unterschiedlich in dem, was sie abkönnen. Also das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Würdest du dich denn jetzt wohlfühlen, richtig schwer zu trainieren, David? Gerade jetzt in deiner Situation. Also es gibt ja Leute, die können schwer total gut ab. Und dann gibt es aber auch Leute, die trainieren dreimal schwer und dann haben die Aua. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Faktor. Manche Leute kommen einfach mit hoher Wiederholungszahl halt viel geiler klar, weil die einfach sagen, ja, ich muss mich da zwar quälen, aber mir geht's halt gut. Ich habe das Gefühl, meine Gelenke sind geschmiert, was weiß ich. Sei es mal drum, wie wissenschaftlich oder nicht. Aber es gibt einfach Leute, die können mit leichterem Training viel besser klarkommen wie mit schwerem zum Beispiel. Dann gibt es andere, die können immer ballern. Tim zum Beispiel, der ist ja unzerstörbar gefühlt. Der geht auch zum Dennis Kohlrus, macht Steine einfach mal random oder 150 Kilo Locklift und tut sich nichts. Das kann nicht jeder Bodybuilder. Ne? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Und ich finde, das darf man ja auch in seine Trainingsart und Weise einfließen lassen, dass man sagt, hey, ich fühle mich halt wohl mit leichteren oder schwereren Gewichten. Und das darf ja auch noch reinspielen. Wie bleibe ich gesund? Wie bleibe ich lange gesund? Wie kann ich den Sport möglichst lange auf hohem Niveau machen? Das ist ja auch noch ein Riesenfaktor. Weißt du, wie ich meine? Also nicht nur dieses, was macht den optimalen Muskelwachstum, sondern was kann ich denn langfristig gut und gesund machen auch? Und das ist ja sehr, sehr individuell.
Um es vielleicht auch nochmal zu präzisieren. Letztlich ist es eigentlich egal, ob ich am Ende des Trainingssatzes alle Fasern des Zielmuskels unter mechanische Spannung gesetzt habe, weil ich viele Wiederholungen mit einem kleinen Gewicht oder wenig Wiederholungen mit einem sehr hohen Gewicht durchgeführt habe. Aus einer mechanistischen Sicht ist es egal. Es ist aber nicht egal, ob sich das Individuum, also jetzt zum Beispiel David beim Beintraining, ob du dir jetzt leichter tust mit hohen Wiederholungen oder wenigen Wiederholungen. Ja. Wenn du für dich sagst, hey, aus Erfahrung, ja, experience-based, ich kann das besser regelmäßig realisieren, wenn ich mehr Wiederholungen mache, mach mehr Wiederholungen. Ich sag ja nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ich sag nur, es führt zum gleichen Ergebnis, wenn man es so umsetzt. Nur ob man es umsetzen kann, das ist dann wieder die Frage, die jedes Individuum, jeder Trainierende für sich selbst klären muss.
Und auch lebensphasenabhängig. Also mit 20 kannst du halt vielleicht auch mehr ab wie mit 40. So, das ist halt auch noch so ein Punkt, ne? Und deshalb. Aber ich könnte mir vorstellen, du musst weniger schlafen nach dem Training, wenn du es ein bisschen schwerer machst. Also bei dir wäre es vielleicht schon mal ein Versuch wert, dass es weniger hässlich ist, ja.
Ich glaube, anstrengend wird das Training vom David so oder so.
Na klar, ist anstrengend so oder so, aber es ist schon weniger hässlich. Also für mich, ich kann mit weniger Wiederholungen und hohen Lasten viel besser umgehen. Ich für mich persönlich als mit kleinen Lasten, vielen Wiederholungen. Und das ist ja auch dein Tom-Platz-Video, David. An das Limit ohne Tom Platz daneben gehst du doch auch selten, oder? Egal wie du es dir vornimmst, das schaffst du nicht.
Jetzt aktuell sowieso nicht.
Ja.
Aber ich würde sagen, doch. Also ich habe ja dann in der Phase danach so trainiert, damals für mein Profidebüt. Und da waren meine Beine echt dann, da bin ich ja noch im Gewichtslimit gestartet, dann bis 104 Kilo ungefähr. Und da waren meine Beine schon im Vergleich fast eine Stärke, ja. Und wenn ich dann hier in meinem Tunnel war, im Studio alleine, da würde ich sagen, doch, da bin ich da schon ziemlich nah dran, bin ich drüber hinausgekommen sogar. Weil ohne Kamera, ohne Pipapo, war ich dann doch besser in meinem Tunnel sogar noch. Ja. Aktuell ist das aber kein das ist Thema. Schon, also ich war damals, habe ich mit 140, 30 Wiederholungen gemacht. Jetzt bin ich mit 100 froh. Jetzt habe ich mich wieder auf die, wie gesagt, 4,25 hochgekämpft.
Ja, das ist schon krass. Aber nochmal, wenn du in den normalen Studioalltag schaust, gerade bei einer Verbundübung wie Kreuzheben oder Kniebeugen, schafft es fast kein normaler, annähernd ans Muskelversagen zu kommen. Egal ob leicht.
Macht doch keinen Sinn.
Weil da bleibt keiner sitzen auf dem Boden oder irgendwas. Die denken schon, also auch ich nehme mich da voll mit rein. ich trainiere schon schwer Beine und Kniebeugen und auch ordentlich, würde ich sagen. Aber das ist nicht da Muskelversagen. Das ist einfach so. Da würde ich mich selber belügen. Also da sind Reps in Reserve, ob ich will oder nicht, weil ich trainiere nicht Kniebeugen zu Hause alleine, auch mit Safety Bars nicht, dass ich unten sitzen bleibe. Also das passiert einfach nicht.
Beim Banken an der Stelle.
Ja, wenn mal einer dabei ist oder so, aber das ist schon bei einer Verbundübung echt schwer.
Gerade bei Verbundübungen vielleicht noch ein Hinweis, ja, weil das meiste, was ich jetzt an Studien auch dann genannt habe, was man so eigentlich kennt aus den Daten, das bezieht sich auf Otto-Normal-Trainierende. So, und jetzt weiß man aber auch, je stärker ich mich innerhalb eines Trainingssatzes ermüde, desto schlechter oder zumindest desto anfälliger wird ja meine Bewegungstechnik. Ja. So, und jetzt jemand, der halt nicht mit Leib und Seele dem Training verschrieben ist und bei dem die erste Wiederholung wirklich wie die letzte aussieht, auch wenn man ins Muskelversagen kommt, technisch wohlgemerkt, nicht was die Geschwindigkeit angeht, aber wenn man jetzt einen Otto-Normal-Trainierenden sieht, dann macht das für den auch aus ganz anderen Gründen keinen Sinn, bis zum Muskelversagen zu trainieren, beim Kniebeugen, Kreuzheben oder auch Bankdrücken, Schulterdrücken, ja, weil dann irgendwann die Bewegungstechnik halt einfach so mies wird, dass das Verletzungsrisiko überproportional steigt. Und dann sind es ganz andere Argumente, weshalb man sagt, es macht Sinn, davon wegzubleiben. Und da die Personen ja laut Studienlage im Durchschnitt, wir sind bei den Mittelwerten, ja, halt jetzt auch mit Reps in Reserve 2 oder 3 nicht weniger Muskelwachstum erzeugen als mit Muskelversagen, macht es halt so in der Gesamtheit für die Leute einfach keinen Sinn. Was nicht bedeutet, dass der Hochleistungswettkampf-Bodybuilder das nicht tun sollte. Ende.
Ich glaube, wir haben es. David, hast du noch was offen?
Nee, aber sag mal, wir sind ja nicht aus der Welt, ne? Dank Internet kann man ja zu gegebener Zeit nochmal ein anderes Thema abhandeln.
Ja, ich würde mir schon mal.
Sehr gerne.
Ich würde mir da noch, ich habe noch ein, zwei Ideen, aber das ist heute zu lang. Und ich wünsche mir natürlich, David, jetzt, über dass du heute dabei bist, dass jetzt Heiko Kalbach eine Reaction auf uns zwei Lauchen macht hier und uns erklärt, wir sollen's Maul halten.
Ach, irgendwas wird schon kommen.
Ich danke auf jeden Fall allen, die zugehört haben. Wieder schön gewesen. Danke, David, dass du so spontan dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Lass uns das gerne nochmal irgendwie mit ein paar anderen Themen vertiefen. Also ich denke da gerade noch an so einen Emir oder so, der ja gerade, was Training angeht, am meisten wahrscheinlich in der ganzen Szene im Fokus ist. Da gäbe es schon noch ein paar Sachen, die wir mal noch diskutieren können, die jetzt mit Reps in Reserve nicht alleine zu tun haben. Aber das machen wir dann ein anderes Mal. So, danke euch allen. Danke Patrick, danke David. Danke an alle, die zugehört haben. Wir sind raus. Tschüss, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
Ciao.